dem Essen kriegst du einen Dusch, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 240. Folge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Für eine oder einen von uns ist das also im Normalfall eine Blindverkostung. Letzte Woche war es wieder für uns beide eine Blindverkostung, Michi.
Ja, also es war sehr, sehr schön. Wir waren nämlich bei den Renners in Gols. Weingut Renner und Renner Sisters, richtigerweise.
Genau.
Und im Glasl gehabt haben wir den Pinot 2023.
Pinot.
Pinot, ja. Sehr, sehr schöner Wein. Sehr, sehr schöne Geschichte natürlich. Wir sind wirklich mit einer die ganze Geschichte durchgegangen von, wie das eigentlich angefangen hat bei Erna mit der ersten Generation dann. Sie sind ja mittlerweile die vierte Generation. Und dann natürlich im Detail, wie der Start war von Steffi und Susanne. Und dann natürlich, wie der Georg auch dazugekommen ist und warum sie jetzt eigentlich Arena Sister und Arena Bruder ist.
Genau.
Und wie sie das in Zukunft vielleicht auch weiterentwickeln wird.
Yes, eine sehr, sehr schöne Folge mit Steffi und Georg. Das war richtig spannend. Und heute sind wir wieder unterwegs und sind wieder beim Georg im Burgenland. Auf der anderen Seite vom Neusiedlersee, aber trotzdem beim Georg und zwar beim Georg Prieler. Christi, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Hui. Ich freue mich, dass du da seid.
Sicher.
Wir sitzen jetzt in Schützen am Gebirge und haben schon ein Glas eingeschenkt gekriegt. Und es ist Weißwein.
Ja.
Und ich habe echt spekuliert, ob es bei dir rot oder weiß sein wird.
Ja, ja, ist nicht so einfach.
Ob es da blaufränkisch wird oder ob es doch Richtung Weiß gehen wird. Und jetzt bin ich schon mal sehr gespannt da und rieche gleich mal rein.
Ach, ehrlich.
Mein erster Gedanke war Rotwein, muss ich schon gestehen. Ja, ja. Also ich habe mir alles auf Rotwein und dann kommt die typische landwirtschaftliche Spontanität. Wir müssen ja mit der Natur spontan sein, so lange wir es auch. Und dann haben wir gedacht, nein, das war vielleicht mal was, an das denkt man nicht.
Ja.
Sehr schön auf jeden Fall in der Nase, schöne Frische, gleich so ein bisschen dieses Zitrische reingehend.
Yep.
Also ein bisschen leicht so eine staubige Schicht darüber.
Jetzt kommen bei uns schon die pannonischen Winde mit eigentlich einem extrem kargen Boden zusammen.
Ja.
Das sind zwei Extremen. Deswegen kannst du auch parallel dieses fast Wachsige.
Ja, ja, du hast das Wachsige und das Staubige daneben. So,
genau, so nebenbei. Und dann hast du eine ganz klare Zitrone durch.
Voll. Ja.
Das ist ganz typisch pannonischer Kalk bei unserem
Das ist schon in der Nase klar, ja. Aber herrlich. Alles ganz hell, so ganz, leichte Kräuterwürze dazu.
Genau, ganz, ganz feiner alles. Geht alles sehr, sehr schön ineinander über.
Und ich kann sie nicht lassen, ich koste nicht schon ganze Zeit.
Bisschen so Lemongrass-Thema, finde ich, passt da gut dazu.
Jetzt muss ich mich so zurückhalten, weil es so blind
Voll.
Ist.
Boah, das schiebt nach hinten richtig an. Nice. Du hast auch dieses ganze zitrische Thema wieder komplett da. Sehr, sehr schön hinten aussehen. Du hast also dieser Kalk, Alter.
Ja, bist du, die schiebt richtig, ja. Säure schiebt.
Säure schiebt, aber das ist schon noch dieses ganze Zitrus-Thema, das so ein bisschen drunter noch liegt. Richtig,
voll.
Richtig schön.
Es hat auch einen super Extrakt, ne?
Ja.
Und trotzdem schiebt das so durch. Super präzise. Macht natürlich Trinkfluss sofort. Hinter aus ist so ein bisschen dieses ganze Zitronenzesten-Thema und so. Was natürlich auch diesen Speichelfluss nochmal sofort voll anregt.
Ah, herrlich. Na, bei dem Wein passiert es mir immer, da ist das Glasl kann gar nicht groß genug sein.
Nein. Ja, das glaube ich.
Weil der beschäftigt dann und parallel macht er auch nicht satt.
Ja, na total. Das ist wirklich Trinkfluss pur, was wir da im Glasl haben. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und der macht voll schön auf, der macht mit einem schönen, runden Bild auf und nach hinten zirkt der an, das ist ein Wahnsinn. Und dann fährt er und fort.
Ja, am Anfang macht er nämlich wirklich schön rund auf, finde ich. Mit seiner richtigen Saftigkeit und dann kickt die Säure so richtig und schiebt nochmal weiter und dann wird es immer zitrischer, immer karger, immer präziser hintersehen.
Yes.
Geil.
Sehr, sehr schönes Bild.
So
cool.
Schöne gelbe Frucht da in der Saftigkeit.
Voll, dass du das den Griff
voll.
So gut.
Voll. Auch fast so ein bisschen was hell-weiß-florales in der Nase dazu.
Also am liebsten hätte ich jetzt da mitgeschrieben, weil das ist die perfekte Beschreibung.
Gar kein Problem, haben wir aufgenommen.
Ja, ja, wir müssen es eh nachher nochmal antippen. Die Beschreibung müssen wir eh nochmal schreiben. Kannst übernehmen.
Perfekt. Nein, ich könnte jetzt kaum anders sagen. Also es ist genau diese Elemente, was den Wein von diesem speziellen Boden hermacht. Manche haben mir immer so schön gesagt, bei dem Wein, sie spüren irgendwie, wo ein Burgenländer natürlich grinst, dieses Alpine. Dass ja. wir doch der Ausläufer der alpinen Zone sind,
ja, ja.
Leiterberg oder das Leitergebirge. Da lachen uns mit zwei Mauer, aber geologisch ist schon richtig, der ja, Ausläufer ja. der Zentralalpen. Und du hast ein bisschen dieses alpine Kräuterwürze immer dabei.
Ja, du hast ja, ja dieses Kristalline da drinnen voll. Ja.
Also dieses noch Kristallklare einfach, ja.
Geil.
Ja. Nice, das stimmt schon. Mhm. Ich finde so diese ultimative Klarheit und Purheit, ja. das hast oft bei so alpineren Weinen quasi, mhm. und mit dem verbindet man das gerne. Das passt da auch hundertprozentig dazu. Ja.
Total.
Bin ich schon dabei.
In der Nase auch dieses leicht kalkstaubige, das sie da verbinden ja. mit den ganzen weißen Blüten. Das voll. Ist sau schön. Nice.
So eine Kreidetafel.
Ja, so eine Kreidetafel.
Das erinnert mich immer an meine
ja.
Wenn man auf der Kreide noch geschrieben hat, so eine Tafel, und dann hat man hin und wieder das Tierchen genommen und hat es durch das Fenster
ja,
rausgehalten.
Ja. ja.
Und dann war das ein ganz eigener Staub, sein ja, eigener Geruch.
Genau das.
Dieser Kreideort.
Ja, wir nennen es staubig, aber tatsächlich mhm. ist es genau das. Ja,
ja. ja bei dem Wein haben wir überhaupt kein Fass, kein gar nichts. Das ist ganz reiner Stalltank.
Was?
Das glaubt man nicht. Aber
es ist verarschen.
Nie im Leben.
Es ist 100% Stalltank, ohne Bewegung, auch ohne Schwefel so. Gereift.
What?
Aber ich verstehe es auch, warum, weil es ein Stalltank ist, der eigentlich mehr so wie in der Champagne so länglich gezogen ist.
Aha.
Das heißt, du hast einen länglich gezogenen Stalltank mit wenig viel Oberfläche Wein auf Hefe.
Ja.
Mhm. Und das ohne Bewegung. Das heißt, das hat ganz eine andere Art der Ausbau. Das ist die purste Art der Ausbau mit der meisten Atmung für mich oder scheinbaren Atmung. Ich will es jetzt nicht auf... Keine Ahnung, ob das kellertechnisch mehr oder weniger
ja, ja.
Sauerstoff aufnimmt. Für mich wirkt es immer so, als wäre der Wein mehr in Bewegung.
Ist das, also ich hätte da fix gesagt, gebrauchtes Holz.
Ja, ja, hätte ich auch gesagt.
Auch von der Struktur her und so weiter und von der Form ja. her ist das lustig.
Ja, weil die Struktur daran erinnert,
ja.
wie wir es Weine aus dem gewohnt sind. Und ja. die stammen meistens, die Weine, die so eine Struktur haben, immer aus dem Holzfass.
Ja, voll.
Ja.
Deswegen, ich erwische mich selber oft. Aber das ist eigentlich diese, wir meinen viel mehr als Holzfass, meinen wir viel mehr Hefe.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Hat viel mehr zum Tor eigentlich wie Holzfass. Nur meistens, wenn es Hefe auf der Hefe war, war es fast
immer
nur
Holz.
Ja. Ja.
Diese Amphoren oder Stalltankarten, die kommen erst jetzt auf. Das heißt, das ist ein ganz neues Spektrum und Erlebnis. Deswegen ist das auch so pur gehalten in der Aromatik. Du hast ja null Holzaromatik, gar nichts.
Ja.
Aber am Gaumen würde man sich denken,
genau,
dass das so kompakt gesagt, ist mit der Hefe, dass das im Holz war. Also ich verstehe das absolut.
Ich habe gesagt, gebrauchtes Holz, aber halt ultra schön drinnen, sodass du nichts davon merkst in
nur
der Würze.
Nur die Struktur.
Exakt. Nur Struktur, gehen wir.
Ja. Ist das lustig? Das ist schön. So ultra burgundisch, dass ich halt einfach hier rein zum Holzfassel. Ne?
Ich bin auch in der burgundischen Welt aufgewachsen.
Ja.
Das heißt, für mich war das automatisch. Die ersten Versuche von diesem Wein waren auch im Holzfass.
Ja.
Aber es war immer einfach, das ist so subtil gewesen, dass jegliches Holzberührung, die Atmung zu schnell gegangen ist.
Ja.
Oder wenn es dann eine andere Holzart war oder mich anders gespürt habe, hast du automatisch diesen Zusatzgeschmack, auf den ich eigentlich
den bewusst
nicht gewusst habe, für was ich ihn brauche.
Weil
der Wiedererkennungswert anderer Elemente so hoch ist, dass ich kein Holzaroma oder sonstiges in dem Wein benötige. Und daher eigentlich dieses Kristalline, wie wir vorher so schön gesagt haben, da halten habe wollen.
Starke. Sehr schön.
Sau schön.
Nachdem wir bei dir sitzen, muss es was der Weißburgunder sein.
Das würde ich sofort sagen auch.
Ja.
Und genau deswegen habe ich gleich gefragt, ob es ein bisschen tricky
Chardonnay
sein darf.
Also.
Es ist Welschriesling.
What? Are you fucking kidding me? Wie machst du das?
Ich wollte gerade ähnlich wie du, ich wollte gerade anfangen mit, ich würde jetzt blind Chardonnay sagen, aber nachdem wir bei dir sitzen, würde ich sagen, ja gut, du machst das natürlich aus Weißburgunder. Welsch.
Wie geht denn das mit Welsch? Ja. Ohne Holz? I have no understanding. How?
Okay.
Und zwar ist das Spannende daran, ist ein Projekt von einem Freund von mir und mir gemeinsam, weil ich natürlich, wie wird es richtig gesagt, habe, es ein Weißburgunder. Also für mich ist in meinem Betrieb immer alles Weißburgunder. Und ich bin nicht weitergekommen, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach betriebsblind und haben wir daher externe Verkostungshilfe und handwerkliche natürlich auch geholt, den Kobling Alex.
Ja.
Ah,
ich hoffe ganz klar, weil ich brauchte jemanden, der was mir mit mir einen Weg geht, eines Welschrieslings zu ernten, der was auch wirklich schmeckt.
Ja.
Einfach so wie man es nicht erkennen könnte. Und der Rudolf Steiner hat mir so schön gesagt, auch in der Medizin, man kann nur guter androsophischer Mediziner sein, wenn man guter Schulmediziner ist. Das heißt, man muss alles der Welt kennen, um etwas zu lassen, was unkennbar ist. Sonst schafft man es nicht, weil sonst drängt man es automatisch unterbewusst auch in eine Welt ein.
Ja, ja.
Und das war meine große Erweiterung, ist, dass man da bewusst nicht. Und es war ganz spannend. Also, wir haben das wächst natürlich nicht auf einem Lehmboden, sondern auf einem Bursten Kalk uns auf einer der Kultadressen oder Lagen, den Steinweingarten. Das heißt, dort, wo unser bester Pinot Blanc kommt.
Ja. Ja.
Ich habe die Lage erwärmen dürfen, 2019. Und da ist immer Welschriesling auch drauf gewesen. Und mir hat das eigentlich immer ein bisschen fasziniert, weil bei uns in Schützen Gebirge, wenn man schaut auf die besten Rieden, und dann schaut man auch die ältesten Rebstöcke, was nicht nur meine Idee, sondern was die Landwirte früher pflanzt haben, war immer alles voller Weißburgunder und ein bisschen Welsch.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, immer, das bisschen Welsch habe ich früher keine Beachtung geschenkt. Weil ich mir gedacht habe, das haben sie halt dazu gesetzt, weil es das ausgegangen ist.
Ja, ja, weil sie es halt angehobt haben. Ja.
Aber wenn man dann so mit ein bisschen mehr Hirn hinschaut, dann sieht man so schön, die haben das schon früher bewusst gemacht.
Ja.
Und zwar wahrscheinlich um gewisse Konstanz zu haben.
Ja.
Für mich war immer Weißburgunder, sind wir momentan einfach in diesem trockenen, pannonischen Klima, unglaublich, was da für Tiefe rauskommt. Mhm. Und es zeigt da dem Welschriesling, welche Facetten der zeigen kann. Er wird ein Welschriesling vielleicht nie eine Länge haben, wie es ein guter Weißburgunder hat. Aber diesen Trinkfluss, das ist mir genauso viel wert wie beim Weißburgunder. Und daher haben wir diese Idee und die ersten Jahrgänge habe ich versemmelt, weil mit dem Holzfassel oder Maischestandzeiten, naja klar, ich gehe einfach am Weißburgunderweg und dann sage ich, lieber Welschriesling, du musst da und beweist dir, dass du gleich gut bist.
Ja.
Aber eigentlich, wenn das eine Kind gut in Mathe ist, muss wegen dem das andere Kind nicht gut in Mathe sein.
Ja, ja.
Sondern das kann in Deutsch besser sein. Und genauso haben wir dann gedacht, da muss das Talent. Und da war der Kobling auch Alex unglaublich cool, weil wir haben einmal intern probiert. Wir haben damals gehabt, ist Welschriesling einzigartig genug in unserem Keller. Und wir haben vom ersten Jahrgang 22 einfach alles, was wir im Keller gehabt haben, runterlassen, im Welschriesling rein und das alles blind durchgekostet. Und es ist nicht darum gegangen, was ist der beste Wein, weil was soll der beste Wein sein? Weiß ich noch nicht, was Welschriesling ist. Sondern ist der Welschriesling erkennbar und spielt er auch in dieser Linie mit der Qualitäten? Hat er diese Attribute, um einzigartig und herausstechend zu sein? Das war das Erste. Und das Zweite war dann, nachdem er das bewiesen hat, der Welschriesling, und das ist ganz klar, und das war faszinierend, das war Durchkosterei von, ich meine, wir haben nicht viel Köhler, sind 15 Weine. Ja. Weil wir hauptsächlich Einzellagen und reinsortig sind.
Ja.
Aber der ist gleich rausgekommen. War keine Diskussion drüber. Man hat sofort Welschriesling erkannt oder beziehungsweise in unserem Sinne erkennt, dass kein Weißburgunder ist.
Ja.
Ja.
Und dadurch die Schlussfolgerung Welschriesling. So wird es, glaube ich, besser passen wie Welschriesling.
Ja.
Und dann haben wir jetzt Weine der Welt und ich habe was der jetzt mal gesagt, was machen wir auf, schauen wir mal. Und das Spannendste war eigentlich ein trockener Weißwein aus der Champagne, der was am ähnlichsten war. Wir haben geschaut, weil wir zuerst, wir sind Chablis, dann sind wir natürlich Loire, aber Loire Chenin hat überhaupt nicht passt. Sondern dann sind wir wieder zurück. Dann haben wir, ein bisschen einen deutschen Burgunder eingetaucht.
Ja.
Dann waren wir Rieslinge. Also wirklich so, wir haben sie eigentlich ums Alpenland herum gedreht. Bis zur Alto Adige wieder, dann wieder zurück. Und das Spannendste war eigentlich ein trockener Weißwein aus der Champagne.
Lustig.
Der Champagne. Ja. Das war wirklich etwas total spannend, weil du hast genau dieses Limonige, wie es das immer beschrieben hat, das leicht salzig unterlegte.
Voll. Mir gibt es da ordentlich Chablis-Vibes, aber Couture Champenoise passt wahrscheinlich nur mehr besser.
Ja, weil es eine Spur karger ist.
Ja.
Es hat einfach diese weniger Shishi aus der Burgunder hat.
Ja.
Der hat einfach mehr so das Kargere drin. Und der erste ist Welschriesling 23. Ich weiß gar nicht, wie man da oft. Ah ja, vom Kalk.
Solide.
Einfach ist mehr.
Aber das ist auch ein
Projekt, der ist vom Kalk.
Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch dazu sagen, Alex Koblinger, einer war nicht der beste Sommelier Österreichs.
Ne? Ja. Also der Mann versteht's.
Immer wieder ausgezeichnet natürlich auch, aber halt
aber einfach
ultimatives Brain. Ne? Also ganz, ganz großartig. Und natürlich eine coole Kombination. Wie ist das zustande gekommen, dass ihr das gemeinsam macht?
Wir kennen sie schon viele Jahre und haben eigentlich immer, weil wir sie immer so in einer Länge sind, wie ein gemeinsames Gedankengut. Und wir haben uns auf mehrere Stationen von ihm und auch mehrere Situationen in meinem Leben getroffen. Und ich liebe Menschen, mit denen man diskutieren kann und die was eine Offenheit haben für andere Meinungen. Aber wenn man gerade selber nicht erzeugt ist. Machen wir, denke ich mal, kann man erinnern, ja früher auch, wenn man über Sachen gedacht, das stimmt nicht. Und dann Jahre später haben wir gedacht, hat super passt. Und ich bin froh, dass ich damals einfach nur zugehört habe und nicht widersprochen habe. Weil zuhören ist manchmal auch viel wert. Einfach um zu lernen, muss man offen sein. Und der Alex ist so der gleiche Typ wie ich, also durch diese Offenheit. Und wir haben immer ein Projekt gemeinsam gesucht, aber irgendwie so die 100. Blaufrei oder aus einer Lage wieder was rauszusuchen. Ich habe irgendwie nichts gefunden, was ich am fordern tät. Mhm. Ja. Weißt du, ich bin ja leicht zu fordern mit dem Landwirt, aber eher ich zu fordern. Und dann habe ich das 2019 gekauft und ursprünglich habe ich auch mal den Weißburgunder gekauft.
Ja.
Der Weißburgunder war der Hauptteil.
Mhm. Ja.
Und das war Liebe auf den ersten Blick. Der erste Jahrgang war so gut, dass ich mir gar nicht außergehen getraut habe, weil ich gesagt habe, ich warte mal, ob drei gute Jahrgänge daheim sind, weil nicht, dass das ein One-Hit-Wonder wird. Mhm. Aber das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Das hat funktioniert, das hat geschnalzt. Mhm. Das hat einfach alles gepasst. Und dann habe ich now, natürlich, weil ich das wollte, auch die anderen Sorten dazu kaufen müssen. Mhm. Und da sind Sorten dabei gewesen, der uns absolut ein Brilla nur lieben kann, ein Göver Muscatella. Also alles, was ich gedacht habe, das erste bestell. Und wenn, dann sehr ausgewählt. Aber ich muss auch gestehen, dadurch, dass das reihenweise gepflanzt ist und kleine miteinander, die perfekte Kombi für einen gemischten Sotz.
Ja.
Und da ist der Wölschössling auch immer dann dabei gewesen. Aber beim Wölschössling habe ich beim Lesen, weil uns alles Handlese ist, habe ich immer bei den Weinbauern, du kostest ja jetzt mal.
Ja, ja.
Und du spürst ja viel mehr dahinter. Und irgendwie habe ich es immer schade gefunden, ein bisschen, dass ich da mitlese. Weil er hat mich interessiert, weil er noch nicht schmeckt. Sondern der schmeckt so, wie es dort stehst.
Ja.
Und das ist für mich ein Zeichen für eine Sorte für Herkunft.
Ja.
Also ich will gar nicht urteilen, ob es besser oder schlecht. Also ob Sauvignon Blanc hat mehr Eigengeschmack im jungen Rebalter. Im Alten wahrscheinlich eh nicht so. Aber im jungen Reb hat es mehr Eigengeschmack. Und ich mag halt lieber, wenn ich spüre, von wo es daherkommt.
Ja.
Also Regionalität heißt für mich immer das Beste aus dieser Region. Das muss nicht bei mir wachsen. Also das ist, und das ist für mich wichtig, dass ich das spüre, von wo es daherkommt. Und wenn es auch bis zur Schulgresse ist oder sonstiges. Und die Qualität, das beurteilt jeder Kunde. Was er sagt, was gut ist und was nicht gut ist. So blickt mir nicht, sondern ich sage immer am besten, also so wie es auch am kleinen, am besten magst du das, was du selber gerne trinkst, und dann schaust du, ob du dem findest, der was kauft.
Ja, ja. Ist ja sehr sinnvoll, ganz
sicher.
Ehrlich.
Sicher. Weil dann magst du es auch mit Leidenschaft, sonst geht es eh nicht.
Deswegen habe ich exportieren müssen.
Verstehe. Ja, war sau cool.
Aber das heißt, du hast gesagt, ja, das ist spannend und dann hast du 22 quasi das erste Mal mit dem Alex die zusammengesetzt, oder wie ist das
gegangen? Oder davor schon?
Davor schon. Der 22er Jahrgang war es dann der erste. Ja. Ich habe 19 habe ich mal den Weingarten einfach als gemischt und 20 habe ich dann angefangen, Welschriesling mal separat zu probieren. Und habe natürlich auch gespielt mit Amphore, mit großen Holzfass und mit allem. Und natürlich in Erntezeitpunkt. 120 habe ich dann gleich versemmelt in der Gärung. 120 habe ich die Gärung perfekt, versemmelt im Ausbau und 220 habe ich dann gewusst, ungefähr. Und da in der Zeit von 21 auf 22 hat das dann angefangen.
Ja.
Damit du mal weißt, wie es geht. Also das ist natürlich ein Prozess des Lernens. Das
sicher.
Ist etwas halt ganz anderes. Also ein Wölschössling, auch wenn es immer nebeneinander steht und du denkst, okay, das machst du gleich wie Weißbrunnen. Nein, es ist was Individuelles.
Ja.
Und bei Sorten, bei Reinsorten, sage ich immer, desto ähnlicher du sie machst, desto unterschiedlicher werden sie. Wenn ich jetzt Blaufränkisch Weißburgunder hernehme.
Ja.
Und genauso haben wir gedacht, okay, wie kann ich den Wölschössling begleiten, um ein langfristiges Projekt zu starten? Das muss ja nicht aufhören mit einem Wölschössling.
Ja.
Vielleicht gibt es Weingärten, die das besser zusammenpassen mit Wölschössling als mit Weißburgunder. Oder vielleicht ist gerade diese Vergangenheit auch wieder die Zukunft.
Ja.
Dass du zwei Rebsorten einfach miteinander erntest. Gibt es auch.
Sicher.
Aber zuerst muss ich mal wissen, was ist Wölschössling.
Ja,
Und das ist der Prozess 1 einer langen Geschichte von mir, zu erfahren, was ist das. Bei uns Brillers, da sind wir eigentlich meistens lange leise, aber dann gleich da.
Schön gesagt.
Wo kriegen die Leute denn das? Kriegen sie das irgendwo?
Ja, na gut, dadurch, dass der Alex beim Döllerer arbeitet, war die Entscheidungsfindung das Richtige für den Spartner schnell geklärt. Und natürlich, die Familie Döllerer hat den Wein probiert und er sagt ihnen zu.
Ja.
Und daher habe ich das Glück, dass die so gut vertrieben sind für die paar Flaschen, dass man da nicht viel brauchen.
Was ist das insgesamt? Also wie viele Flaschen gibt es da überhaupt?
Wir haben jetzt, also wir haben natürlich, wie vorher erwähnt, im Stahltank, die haben wir dafür angefertigt. Und gibt es ja nur im Magnums.
Ah.
Weil das Ziel... Ja, gut,
fair.
Ja.
Smart.
Erstens einmal, ich habe es eh gerade gekostet, ich zahle die Flaschen gar nicht aus.
Ja, so ist es.
Du magst nicht klar anfangen.
Und zweitens war ich immer dran gedacht, ich habe beim Welschriesling immer gedacht an die Gastronomie und der Alex auch. Deswegen auch der Alex.
Ja.
Weil es ein Wein ist, der was Trinkfluss hat. Das kann der Welschriesling. Und der ist groß für die Gastro. Und der Alex natürlich, der genau weiß, wie es in der Gastro ist und geht. So mein Gedanke immer dran, was ist, was ich, noch das Maximum zu möglich, um es noch glasweise zu haben auf der Karte. Wir sind nicht zusammengesessen, um irgendeinen Kult-Weißwein ultra rar zu machen, sondern einen Weißwein, den die Gastro schätzt und liebt, der zu der feinen alpinen oder kräuterbetonten Küche sehr schön dazu passt.
Yep.
Und natürlich sagt Alex darauf, im Markt und präsentieren macht immer mehr her. Dann sagt er, machen wir halt Markt, und es brauche ich weniger Flaschen angreifen.
Ganz richtig. Ja, genau. Sehr schön. Und was kostet das Ganze beim Döllerer ungefähr?
Also kriegt man das als jetzt Privatkunde?
Ich wollte gerade sagen, kriegt man das privat?
Ja, natürlich. Döllerer macht auch für Privatkunden, selbstverständlich. Ich müsste aber wirklich gestehen, ich bin so ein leidenschaftlicher Weinbauer, dass ich nicht mehr an Anhaltspunkt kommt, was das kostet.
Grundsätzlich gut so, wenn das wurscht
ist. Auf der Döllerer Homepage sieht man sie.
Ja, genau. Aber ich schaue schon nach.
Die Magnum kostet um die 60 Euro.
Wie viel kaufen wir?
Ja, ja.
Das ist schon.
Das ist schon. Haben wir es aus.
Ja, verstehe.
Vollkommen verständlich. Es ist sehr, sehr guter Preis für das, weil das kannst du wirklich, das kannst du auch super blind hinstellen.
Das ist super für blind.
Ja. Wenn du ein paar Leute bist, irgendwo eine größere Verkostung machst, stößt das einfach einmal blind dazwischen rein.
Und schaust, was passiert.
Ja.
Ich sag's dir, da fällt auch so Chablis und so weiter.
Ja, da fällt die ganze Burgund.
Ja.
Das ist halt der Facettenreichtum, weil es halt doch zitronig ist. Du hast alle Elemente, der was wir mit wertigen Weißwein, frisch ist und trotzdem mild in der Säure assoziieren. Und das kann nur wachsen um die Alpenlandschaft dazu.
Ja.
Das heißt natürlich, ein Südtiroler hat oft mehr Energie.
Ja, das hat
der Frucht
mehr
anders. Genau. Der Burgunder hat halt das Karge drin.
Yes.
Richtig.
Und Welschriesling bringt es halt karger, frischer. Daher ist, verstehe ich auch die logische Schlussfolgerung, eher in diese Richtung zu tendieren.
Yes. Das müssen wir wirklich immer blind bei ein paar Leuten hergeben.
Ja. Richtig schön. Herrlich. Nice. Vor allem das zeigt auch einfach so schön, was Welschriesling kann.
Ja.
Ist eh so unterschätzt immer noch. Es gibt Gott sei Dank jetzt in den letzten Jahren so viele Leute, die was sich der Rebsorte gescheit annehmen. Das finde ich natürlich super. Aber immer noch viel zu unterschätzen, wenn du das einmal im Glas lässt, braucht man nicht mehr erzählen, ja, Welschriesling ist simpel oder ist einfach oder ist, kann sowas nicht. Also vorher hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, okay, Welschriesling kann viel, aber das hätte ich mir jetzt auch nicht zutraut.
There it is.
Stark. Ja.
Nein, Welschriesling hat eigentlich das Gleiche durchlebt wie der Weißburgunder, nur etwas später.
Ja.
Es war einfach so viel in Mode, dass sich Welschriesling von einem tollen Wein auch zu einem gewissen Getränk entwickelt hat.
Ja.
Das war Weißburgunder in die 80er, das war Welschriesling in die 90er, 2000er. Mhm. Und dementsprechend, wenn es so einen Erfolg gibt, einer Rebsorte, wird natürlich die Auspflanzung erweitert.
Ja.
Nicht jeder kann, also nicht, man kann nicht nur auf Grand Cru setzen, wenn es mehr willst
Richtig.
Und wenn die Sorte gefragt ist. Das heißt, du pflanzt in die Mitte, du pflanzt in die Ebene, du pflanzt einfach mehrere Sorten. Und es wird ja auch die Sorte verlangt, es wird ja nicht die Herkunft verlangt.
Richtig.
Das ist ja auch richtig so.
Ja.
Aber gerade dann, wenn dann dieser Schwung, dieser überproportionale Nachfrage der Rebsorte nachlässt, pflegt natürlich als erster genau das wieder.
Ja.
Und das ist das Geniale wie beim Weißburgunder. Das Gute bleibt immer über, das stand nie zur Diskussion.
Das
die
stimmt.
Guten Reden sind immer besetzt. Also da ist nicht so, vielleicht, dass einer gerade nicht hergibt.
Ja.
Aber wenn er es hergibt, etwas auch besetzt.
Mhm. Ja.
Und das ist Steinweingarten. Und ich sage, wenn ich am Steinweingarten Marün pflanzen würde, war es wahrscheinlich auch die beste Marün, was ich immer essen würde.
Das ist durchaus möglich.
Aber das ist Grund und Boden.
Ja.
Und dann bringt jede Sorte für sich ihre Interpretation. Und das finde ich das Schöne dran.
Ja. Es war natürlich spannend, dann Weißburg und der Steinweingarten daneben zu haben, gell? Ja. Naja.
Wein hat es geheißen.
Richtig so. Ich stelle mir noch meine persönliche Verkostung zusammen. Mach dir keine Sorgen. Wunderschönes Ding, Georg. Jetzt müssen wir ein bisschen zurückgehen in deine Geschichte.
Yes.
Damit wir wissen, wie am Schluss das dabei rauskommen kann. Erzähl mal, Weingut Prieler gibt es ja in dieser Form schon länger, als es die da gibt an diesem Ort. Was ist denn die Geschichte von dem Ganzen?
Also die Familie Prieler zumindest, was einmal erforscht wurde, macht Wein schon länger als 150 Jahre. Mhm. Meine Familie ist schon ein paar Jahrhunderten in dieser Ortschaft. Und natürlich ist die Ortschaft landwirtschaftlich geprägt.
Ja.
Und wenn man anschaut, Landwirtschaft bei uns hat das geheißen, das Geld kommt vom Wein. Und vom anderen tut man Essen und Trinken.
Ja.
Ja. Also Wein war eigentlich immer der Hauptakteur bei uns. Ja. Mein Großvater natürlich in der Nachkriegszeit war keine leichte Zeit und hat natürlich auch zur Selbsterhaltung, zur Ernährung das übliche Landwirtschaft betrieben. Wobei Wein natürlich, mit dem hat man Häuser gebaut, mit dem hat man neue Maschinen gekauft. Und wie mein Vater übernommen hat, hat er von 0 auf 100 eigentlich vollstes Risiko nur auf Wein und fertig. Und hat Anfang 70er und meine Eltern gehören zu dieser Pioniergeneration.
Ja.
Manche haben die 70er angefangen, manche die 80er, manche die 90er, aber es ist halt eine Dekade, eine ordentliche, also über eine Dekade hinaus, eine Pioniergeneration, wo sie einfach Wein neu interpretiert haben, vom Getränk zum Kulturgut.
Ja.
Das war der wichtige Schritt. Das heißt, wo man natürlich jeder Double und sowas, in den 70er Jahren haben sie bereits, aber mein Großvater auch schon, fast alles, das meiste in Bordeaux geführt.
Und das ist schon arg.
Das Weil war damals schon viel.
In die 50er, 60er Qualitätswein in Flaschen abfüllen ist ja eigentlich irre.
Richtig. Aber mein Großvater hat auch schon in die 50er bis nach Salzburg geliefert.
Mhm. Und auch das ist ja was im Normalfall nicht passiert ist.
Nein.
Genau, viel Fassweinverkauf.
Ja.
Das war so was ganz Traditionelles.
Genau.
Er hat einen anderen Weg gesucht und hat bis nach Salzburg, also mein Papa, da hat mein letztes Mal Foto gezeigt, dass die 50er Jahre Petersbodenbahn war damals. Und man muss sich denken, es ist der Moment, wo der Weinbauer seinen Kunden in die Augen schaut und weiß, ich muss besser schmecken, weil sonst nimmt er den, was billiger ist.
Ja.
Ja.
Und das ist der Beginn immer eines Qualitätsgedanken. Dann geht das alles eh logisch. Wo wächst dann konstanter? Am Berg oben. Da lese ich zwar weniger, aber dafür schmeckt er besser. Man muss denken, 50er, 60er haben sie auch noch mit dem Gaul gearbeitet, da sind die Traktoren erst gekommen.
Ja, ja.
Das heißt, für andere Arbeitsintensität.
Ja.
Für nicht so ertragsreich. Und das alles aber, ich lese jedes Jahr und er schmeckt besser.
Ja.
Und das wollen meine Kunden. Und wo viele in die Ebene gegangen sind, sind meine Eltern den Hügel oder dieser Hangneigung treu geblieben. Das heißt, dann sieht es dann so schön, sie sind eigentlich immer ihren Weg gegangen, ob er richtig oder falsch war, das darf man nicht urteilen, sondern es war ihr Weg, den was sie haben, den Weg der Qualitäten. Zwar immer mit einer anderen Interpretation, weil so wie, ja, ich bin auch schon 20 Jahre Weingut, also vor 20 Jahren glaube ich schon, dass ich andere Weine getrunken habe wie heutzutage.
Ja, sicher.
Klar.
Und das ist ja wichtig, das heißt, der Grundstock der Rebfläche ist bei uns immer der gleiche, weil das sind Reben, die was schmecken, von was daherkommen. Was konstant tragen, nicht zu viel, nicht zu wenig, sie werden weniger krank, wenn es gefriert hast, kein Problem. Das heißt, das sind alles Argumente für eigentlich, was die alte Landwirtschaft immer als Bestes hervorgehoben haben.
Ja.
Und meine Eltern dann in die 80er waren dann, haben angefangen mit Teil der Rotweinrevolution, genau das waren so diese Starter, was gesagt haben, okay, wir müssen Weine zeigen, die genauso gut sind wie die Weine der Welt, um zu beweisen, dass auch wir im neu geformten Burgenland auch ein Teil dieser berühmten Weinbauregionen sein können, werden oder waren. Das ist gerade die Frage im Burgenland. Das heißt, ein Teil davon sein. Und deswegen haben sie Weine gemacht, zwar schon mit heimischen Sorten, also wenn man das Portfolio meiner Eltern in die 80er anschaut, da war jetzt nicht Cuvée der beste Wein. Und wir haben auch ein Cabernet gehabt, Sauvignon gehabt, das ist einer der ersten.
Ja.
War aber nicht der beste. Der beste war immer Blaufränkisch Goldberg, der
erste. Das ist schon spannend. Ist
Und das war in die 80er, 90er, wo gerade diese Cuvée,
ja,
so,
ja,
ja. Gesagt, da ist ein viel Kapitalverzicht worden.
Ja, ja, ja. Ja.
Bewusst. Aber so, ich habe nicht mehr Wein gehabt, also was wurscht. Ja, okay. Aber sie sind immer im Weg des Rotweins, des Blaufränkisch gegangen, auch zur damaligen Zeit.
Ja.
Zwar anders interpretiert.
Ja, sicher, aber was trotzdem.
Mir gefallen hat, sie haben es nie modern oder mit den Cuvées mitgemessen.
Ja.
Das heißt, sie von der Extraktion haben sie natürlich mehr gehabt, wie ich heutzutage habe.
Ja.
Eine andere Zeit.
Ja.
Aber sie haben keine amerikanische Eiche und sowas gehabt.
Ah, das finde ich sowas von spannend, weil du ja komplett dagegen hältst, gegen die ganze Strömung, die da rund um die passiert. Mhm. Das ist ja wirklich rund um und um. Ja. Das ganze Burgenland war voller Cuvées und ganz viel amerikanische Eiche und französische Eiche und immer nur Erdbelegung. Ja, süßliches
Geschmacksbild. Ja. Genau. Sowas. Und total, also Holz, im kleinen Holzfass haben sie natürlich ausgebaut. Ja. Das war, klar, meine Beine, Eltern haben damals gern Barolos, Bordeaux drunter, also ich, mit dem ich aufgewachsen bin. Hm. Also sie haben es natürlich, das kleine Barrique. Aber es hat nicht immer neu sein müssen von dem, sondern sie haben eher dieses, sage ich mal, dieses Shishi gern gehabt. Einfach dieses Zusatzduft, damit die Leute erkannt haben, dass ein sehr guter Wein ist. Weil dann haben sie sich drauf, dann haben sie nochmal probiert.
Ja.
Wenn sie reingerochen haben und erkannt haben, dass das ein sehr guter Wein ist. Und zur damaligen Zeit war es Bordeaux-Stinkerl, dann es gibt ja alle Dekaden, gibt es ja was Neues.
Ja.
Ich bin jetzt gerade in der Dekade-Reduktion.
Voll. Ja.
Also, ich sagen. Das Reduktiv ist gut, passt, dann schauen wir eine, was es noch gibt.
Dann können wir Geld dafür zahlen.
Gras ja im Gras. Weißt? Ja. Das ist ja immer.
Also ich bin schon gespannt, was als nächstes kommt.
Ja, und das finde ich auch irgendwie cool, weil der Wein im Gespräch bleibt.
Ja.
Und da haben meine Eltern zur damaligen Zeit Großartiges bewirkt und geleistet, was ich nicht jetzt machen könnte, was ich wollte, wenn meine Eltern das nicht so geschaffen hätten. Mhm. Genauso meine Schwester war ja eigentlich von 2004 bis 2012 waren wir zusammen im Betrieb. Mein Vater hat im 99 einen Unfall gehabt am Fuß. Und dadurch ich habe zwei Schwestern, war da immer die ältere Schwester, die Silvia. Ist dadurch halt eingesprungen und der war gerade mit dem Studium angefangen und die Silvia wirkt schon sehr bodenständig, ist aber ein bisschen mehr als gescheit. Die schaut halt schneller. Und das Studium hat das ein bisschen unterbrochen. Ein Jahr, aber nur. Und hat eigentlich daheim im Betrieb halt viel mitgearbeitet. Ich war zur damaligen Zeit halt 15, 16 und habe halt nur mit meinen Händen, wenn ich überhaupt unterstützen
kann. Ja, sicher.
Also in dem Alter ist für jeglichen Mann oder Frau eine schwierige Zeit.
Ja,
ja klar.
Da sieht man die Welt ein bisschen anders.
Ja.
Und da hat sie halt das ganze Geschick geleitet vor dem. Und ich bin dann eigentlich 2004 in Betrieb gekommen. Und eben in erster Linie, klar, da war meine Schwester, da waren meine Eltern. Meine Schwester hat auch 2004 dann das Doktorat fertig gehabt. Und hat dann auch, und ist schwanger geworden, und dann ist das auch daheim. Und das waren eigentlich meine Eltern, total jung, meine Schwester. Und dann bin ich gestanden, weißt du, ja, na gut, was machst du jetzt? Na gut, ich will nicht daheim, ich will auf Praxis gehen.
Ja.
Und was Praxis heißt, du kannst daheim Köhler und Export machen. Damals war Export noch nicht wirklich eine Rolle.
Ja.
Und immer, wenn du mit Lesen daheim fertig geworden bist, bin ich auf Praxis gegangen.
Ah,
und dann war ich halt 3-4 Monate fort und zum Film bin ich wieder gekommen. Und dann die 3-4 Monate natürlich im Köln außer Ausstiften und so Kleinigkeiten, die haben es mal.
Ist ein bisschen ruhiger,
Thema, genau. Und Export hast du auch kurz. War damals noch nicht so wichtig für uns, dass ich rund um die Uhr der Weg sein müsste.
Ja.
Also das war dann. Und zwar 11, 2012 ist dann das gekommen, was meine Schwester eh lang schon vorher immer gesagt hat, die ist fad. Sie will was Neues. Und ist dann eigentlich wieder zurückgegangen in die Grundlagenforschung. Und dann Schritt für Schritt halt. Meine Frau, was mit mir heutzutage, mein Gott, mitleitet, von dem her ist er hauptberuflich eigentlich Kinderärztin. Die arbeitet in der Ordi mit meinem Schwiegerpapa zusammen, der ist dann eigentlich so wie wir Landwirtschaft, sind sie aus der Ärzte außer.
Ah, ja.
Und so, es gibt eigentlich immer zwei Welten, die was unglaublich spannend sind.
Ja.
Das ist auch immer gut. Weil dann bleibst du nicht nur in deiner Bubble drinnen, sondern siehst immer eine andere Welt auch noch.
Ja, weil in der Weinbranche, wir leben schon wie ein bisschen wie Künstler in Kultur, gut Wein.
Ja, stimmt.
Das heißt, wir leben eigentlich in der schönsten Welt und um uns herum wissen wir ja gar nicht, was abgeht.
Ja, und dann merkt man nicht, wie schön die Welt eigentlich ist, in der man da drinnen lebt. Ne?
Ja, genau.
Und das dann geht dann oft verloren. Richtig,
Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, ich war so gern blöd. Ich habe da überhaupt kein Problem damit gehabt. Ich hoffe, sie nicht verlangt gescheit zu werden.
Tja, bist du rausgekommen.
Ja. Und so sind sie jetzt da, genau, und leite nach wie vor das Weingut und eigentlich leite es bis meine Buben so weit sind.
Jetzt müssen wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen, weil war das für dich immer klar, dass du irgendwann einmal das Weingut übernehmen wirst? Hast du gesagt, hey, irgendwann möchte ich mal das Weinthema da weitermachen? Als Kind schon?
Naja, wenn man anschaut, meine Sportkarriere in der Jugend, war ziemlich klar, dass mir die Natur mehr liegt wie der Sportverein. Das heißt, ich war als Kind Fischer. Ich war viel Fischer und das war einfach für mich einfach das Schönste, ob es jetzt beim Viehsteich oder sonstiges ist. Und wenn nicht, dann war ich halt draußen. Mhm. Ich bin Gott sei Dank in der Generation, wo ich weniger zum Ablenken gehabt habe.
Mhm. Ja.
Das heißt, es war einfach so, da war ausgemacht um 3 am Spielplatz, dann ist es um 3 am Spielplatz.
Ja.
Es war halt mehr meins. Und natürlich Landwirtschaft, wenn ich mir so geschaut habe, welche mich am meisten fasziniert, so ist Weinbau halt eine der letzten Landwirtschaften, der was wirklich vom Stock zum Gast druckst.
Yep.
Ja.
Und das ist halt schon was ganz Besonderes. Das haben cool. viele Landwirtschaften verloren.
Stimmt.
Sogar oft, wie viele Ackerbauern können das Getreide vom eigenen Müll essen? Oder wie viele Käsereien, wie viele Milchproduzenten kriegen Käse von der eigenen Kuh?
Ja.
Also das ist leider überschaubar. Und vor allem müssen wir schauen, dass man sich das, solange es geht und solange es möglich ist, dieses Kulturgut, Wein, es ist ja ein Luxusprodukt, das ist ja kein Grundnahrungsmittel. Das war ja falsch verstanden. Es ist ein Luxusprodukt. Und Luxus heißt nicht teuer. Na, Luxus heißt, sich etwas zu gönnen, was man zum Überleben nicht braucht, aber sehr wohl zum Leben.
Mhm.
Ja. Das ist so der Unterschied für mich immer.
Aber das heißt, das hat immer schon so ein bisschen Richtung Weinbau gezogen.
Genau, mit 14, 15 muss man dann eine Entscheidung treffen und dann habe ich in eine Weinbauschule oder damals war es Wiener Haag, mit so einer Weinbauausbildung halt begonnen bei dem und dann bin ich halt reingefallen in dem Ganzen. Und man hat halt mit 16, 17 schnell gemerkt, und da bin ich auch meinen Eltern dankbar, die haben, ich habe immer arbeiten dürfen, habe immer Geld gekriegt von dem. Und ich habe mehr Geld gekriegt, wenn ich einen gescheiten Wein getrunken habe. Das heißt, der Rechner mit einem guten Wein habe ich Zeug gekriegt, der Rechner mit 10 Bacardi Cola kannst du gehalten.
Das ist eine sehr gute Erziehungsmethode, finde ich.
Das ist richtig schlau, ja.
Ja. Natürlich sind sie irgendwann draufgekommen, dass es jetzt schon langsam teuer wird.
Ja, ja.
Stimmt, jetzt ist das schon ein teures Kind. Na klar, das ist richtig.
Sicher, weil die 10 Bacardi Cola, die sind immer gleich teuer. Ne?
Ja, ja, ja.
Die teure Flaschen oder die gute Flasche Wein, die wird, je mehr du die eintrinkst, wird die dann irgendwann immer teurer.
Und somit habe ich jetzt einen kleinen Kreis, der, glaube ich, um die 18-Jährigen gehört, der was natürlich schon Motor 82 Firmen drunter hat. Nicht einmal. Zur damaligen Zeit war das ja alles noch machbarer.
Ja, es war noch leistbarer.
Viel näher unseren Preisen, wie sie heutzutage sind.
Ja.
Das heißt, für einen fleißigen Menschen war das Ziel schon da.
Ja.
Heutzutage ist es halt noch viel schwerer zu
erreichen. Ja, das ist kaum weit weg heutzutage.
Mhm. Ja.
Aber ja, das ist natürlich gut am Lebenslauf zum Stehen. Ich bin 18, Motor habe ich schon, 84 habe ich schon viermal.
82,
entschuldige.
Aber erst jetzt haben wir erst ein 20-jähriges Matura-Treffen gehabt und dann haben wir die Matura-Zeitung drin und dann war jedem was geschrieben worden. Und für mich war es so lustig, ich habe da eine gelesen, weil ich kann mich ja nicht trauen.
Ja.
Wirklich, weil unser Leben ist so aufregend, man vergisst so viel, so schnell.
Mhm.
Da ist drin geschaut und der typischen Sätzen von mir, was, du kennst nicht Romani Conti? In der Matura-Zeitung.
Ja. Alles richtig gemacht.
Dass ich getrunken hätte, aber nur, dass man es nicht kennt. Das ist unglaublich. Das haben sie die mit Schule eingeprägt. Was, du kennst nicht Romani Conti?
Das finde ich richtig super.
Die typischen Fragen des 18-Jährigen, also man merkt, wie viel man in der Kultur gut weiß.
Ja, ja. Die Prioritäten richtig gesetzt.
Ja. Und dann nach der Schwierstmann, du warst immer wieder weg zwischendurch. Und ich weiß, du warst nicht klassisch auf Weingütern, sondern du warst in der ganzen Welt quasi unterwegs, aber eher im Business-Teil vom Wein.
Genau, am Anfang war ich im Business-Teil. Ich meine, nach der Matura war ich dann schon im Weingütern.
Ah, ja.
Davor war ich im Business-Teil.
Ja.
Business-Teil heißt jetzt im... Wenn ich den Haag angefangen habe, im Sommer. Weil im Sommer ist ja normalerweise immer Arbeitszeit.
Ja.
Also diese 2 Monate frei ist ja für die Landwirtschaft untypisch, muss ich sagen. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich nie verlangt und habe ich auch nie gebraucht.
Ja.
Aber das erste Mal war ich in England. Da war ich damals bei unserem Importeur und der hat mir eigentlich die Wertigkeit, der war sicher ein richtiger Impulsgeber für mich. Weil da sind die Weine, was wir gerade gesagt haben, der hat die irgendwie bewertet, sortiert und ich bin ja nur neben ihm hingerannt, aber ich bin dankbar, ich war zum Englischlerner dort. Und der hat mich einfach mitgenommen. Ich habe halt versucht, mein Englisch zu verbessern und habe eigentlich gesehen, so, wo man dachte, was, so viel Geld für so ein paar Tönen Wein, warum machen wir das daheim nicht? Da tun wir es ja viel leichter, brauchst du weniger Flaschen dran, dann kriegst du mehr Geld. Ich meine, ist ja logisch, oder?
Viel effizienter.
Ja, viel effizienter, für was filmen sie es. Und habe das kennengelernt und mit 17 dann, oder 18, weiß ich gar nicht mehr, war ich dann in San Francisco, im Hiram, und dort war ich dann im Verkauf, da bin ich einfach mit den Sales Rap und sowas mitgerannt. Da habe ich was Wichtiges gelernt, dass auch, dass man immer mit beiden Füßen am Boden stehen muss. Weil irgendwo gibt es einen Menschen auf der Welt, der kennt Brilla nicht.
Ja. Ja. Unverstöber kennt, natürlich.
Unverstöber für mich. Also
kennst du Brilla nicht?
Nein, aber dass man zumindest immer weiß, dass man nie fertig ist. Das ist wahrscheinlich. Das ist ein Beruf, das habe ich damals festgestellt, das ist ein Beruf. Das ist sowohl im Eingarten als auch im Verkauf. Du findest immer wieder Menschen, die du begeistern kannst.
Ja.
Ja.
Und das ist was Wunderschönes. Und ich habe einfach so viel gesehen, so vielfältig wie die Weinwelt ist, so unterschiedlich.
Ja.
Und wie ich dann fertig, also maturiert war und habe gesehen, im Weingut, hat meine Eltern haben mich gefragt, willst du studieren oder willst du auf Praxis? Ich habe gesagt, bin schon weg, habe schon bucht. Fahren wir dann noch mehr Sitzbankdrucker.
Ja.
Und bin halt meine erste Reise, habe mich nach Neuseeland geführt.
Ja.
Es war damals ein Betrieb, der war ungefähr so groß wie wir und das war eben der Rudi Bauer, also ein Mensch aus der alten Welt,
ja.
Mit einem gewissen Weinwissen zur damaligen Zeit in die neue Welt eingetaucht und versucht halt dort Interpretationen zu schaffen. Mhm. Das hat man so viel Offenheit braucht gegenüber Neues. Aber auch gegenüber sowas wie früher war einfach.
Ja.
Weil manchmal war ich auch Burgenland so weit voraus.
Cool.
Das Glück haben, ich habe nicht in den Keller gehen müssen, weil bei uns hast du ja kein Budgetvorschlag machen müssen und sowas, damit du was kaufen darfst. Und der Papa hat gesagt, heute kaufen wir es. Du hast weniger. Und alles, was neu ist, war cool, weil es was zum Probieren war. Das heißt ja nicht, dass es in die Flaschen kommt. Das heißt ja zum Probieren. Und eben gerade Kellertechnik, so wie Pumpen, neue Pumpen oder sowas, das ist alles schon bei uns da gestanden. Ich habe eigentlich mehr mit alten Geräten gearbeitet, wie mit neuen. Und dann wollte ich ein großes Weingut anschauen. Und dann haben wir gedacht, na gut, welche Gebiete in der Welt haben große Weingüter. Aber trotzdem schmeckt man genau, von wo es daherkommt. Zur damaligen Zeit, muss man sagen. Und das war Argentinien eins für mich.
Das finde ich auch so cool, wie du deine Sachen ausgewählt hast. Weil du hast gesagt, UK passt, USA abgehackt, passt. Neuseeland, nächstes Eck der Welt abgehackt, passt. Wo können wir noch hingehen? Wo du auch vielleicht sonst nachher nicht mehr so easy hinkommst. Okay, passt. Südamerika.
Genau, und Argentinien. Und das war halt für mich Argentinien mit den Höhenmeter und Bewässerungssysteme. Ja. Habe ich da halt viel gesehen und gelernt. Ja. Und dann auch gewusst, dass wir keins brauchen.
Ja.
Kein Bewässerungssystem.
Ja.
Das war auch wichtig für mich zum Lernen.
Ja.
Von dem. Und habe mir dort mein Bewusstsein erweitert. Dort habe ich so für eine Weinstilistik gleich gelernt. Also, wir können sich schon stolz auf die Schultern klopfen, wenn der Wein kräftig ist, aber wenn der Argentinier sich nur ein bisschen anstrengt, fährt er drüber. Da hat er sich nicht einmal selber angestrengt.
Ja, ja.
Das heißt, mit Kräftigkeit wird uns nie unser Talent gewinnen. Gelegen.
Ja.
Aber mit Feinheit unschlagbar.
Ja.
Und mit Persönlichkeit in den Weinen. Also da sieht man dann irgendwie, wenn man sagt ja immer, nur wenn du fort bist, siehst du das, was du daheim hast.
Ja, so sicher. Ist es.
Und
wo warst du in Argentinien?
In Luján de Cuyo in Mendoza, bei Bodega Norton. Man glaubt gar nicht, wie schön man Spanisch lernen kann.
Ah?
Wenn man jung und dumm ist und glaubt, mit Englisch kommt man durch.
Ja, da muss ja. Schnell Spanisch lernen.
Die lernen es da schon. Ja, ja. Das ist gar kein Ding.
Mein erster Satz war, wo ist die Pumpe? Und mein zweiter Satz war, wo ist der Schlüssel für die Pumpen?
Sehr gut.
Sehr
das, nachdem du den ersten gelernt hast, genau. Bist du zur Pumpe gegangen und dann bist du wieder zur Pumpe gegangen und hast einen neuen Satz.
Und da hat es kein Google gerade übersetzt oder was?
Ja, sicher.
Verdammt, was heißt Schlüssel?
Aber das heißt, das war richtig groß damals, ne?
Mhm.
Das war ein richtiger Riesenbetrieb.
Ja, ja, der war riesig. Der, ich weiß es genau, aber zwischen 10 bis 20 Millionen Flaschen.
Ja.
Gegen unsere 70.000 oder
ja, ja.
War das natürlich, also unsere 70.000 hat zum Ausstiften gehört.
Ja. Ja.
Und war andere Dimensionen. Okay. Aber für mich war eigentlich das Spannendste, und da habe ich es wieder gehört, dass ich kein Kellermeister bin, sondern Landwirt.
Ja.
Das Spannendste war für mich, ich bin zwar am Anfang in Köller gewesen und dann war ich bei den Fasteln und dann habe ich gemerkt, naja, same, everywhere, aber im Weingarten draußen. Und dann habe ich das Coolste gekriegt, dann habe ich mitfahren dürfen, habe den Kellermeister gefragt, weil der Kellermeister war der Horche. Und Georg heißt ja Horche,
ja, genau.
Der Horchito.
Perfekt.
Dann habe ich gefragt, ob ich aussehen darf im Weingarten. Dann haben sie mir eh so angeschaut. So, ja, nein, ich hätte gerne Traubenanalysen oder Zukauf oder so. Sagt er, was? Da ist eh der, was den Zukauf regelt. Der fährt den ganzen Tag mit dem Auto und schaut sich Weingärten an. Also, oh, das wird er haben.
Das will ich machen.
Und mit dem bin ich weggefahren. Und das war super. Da habe ich so viel gelernt über die Unterschiede der Sorten, der Lagen. Da sitzt den ganzen Tag eigentlich. Also, da wird der Hund hinten am Pickup und dann bin ich mal durchgerinnt und habe geschaut. Ob die Sorten auch das ist, was halt angegeben ist.
Ja.
Und ob keine Fehler passiert sind, absichtlich oder unabsichtlich, wurscht.
Ob
keine Fehler passiert sind. Und das war für mich eigentlich, da habe ich gemerkt, dass mir die Landwirtschaft halt, das Endergebnis schmeckt mir natürlich und die Landwirtschaft fasziniert mich. Und das sind schon zwei Sachen. Der Köhler gibt dann das Resultat für mich, was der Weingarten vorgibt. Das ist einfach nur das drauf reagieren. ja. was du rauskriegst. Mhm. Der Weg dorthin. Ein Begleiten, so wie bei den Kindern halt. Mhm. Muss man nicht so immer, man braucht keine katholische Erziehung, aber helfen kann man ja noch schauen.
Ja. Ja, aber ist schon ein gutes Learning, wenn du weißt, okay, passt dieses ganze Kellertechnik, technologische Ding ist jetzt nicht per se das, was mich am meisten interessiert. Ne?
Ja, das ist einfach das. Daher findet man bei mir auch sehr schwierig Sortenkuvées oder sowas.
Ja.
Weil das ist natürlich Sortenkuvées, das ist Variationsschaffung im Weingarten. Das heißt nicht, dass der Wein jetzt schlecht gearbeitet werden muss, sondern auch tiptop. Aber du machst einfach eine Variation und diese Variationen mit deinem persönlichen Geschmacksbild prägst du. Mhm. Beim Weingarten aus einer reinen Sorte und Herkunft musst du exakte Naturbeobachtungen haben, Definitionen haben und dann herausfinden, was das Wesen des Weingartens ist, um ihn so richtig zu begleiten.
Ja.
Ob es ein Weingarten ist, der eher fruchtige Weine hervorbringt oder eher kräftige Weine, ob er viel atmen oder weniger atmen will. Und dann dementsprechend halt deine Interpretation mit dieser Sorte halt herausfinden.
Ja.
Das finde ich irgendwie, ich finde Herkunft ist halt die nobelste Art, Qualität zu beweisen, aber nicht die einzige.
Ja.
Also es gibt manche, die sind, die kennen beides. Die kennen viel mehr noch von dem her. Ich bin schon überfordert mit Schützen und Oger. Das geht mir nicht mehr Dritzdorf vorstellen. Aber ich bin ja noch am Ende meiner Reise.
Ja, wer weiß.
Aber das ist eh gleich ein gutes Thema, Schützen und Oger. Wie viel Hektar hast du denn insgesamt aktuell und wie verteilt sich denn das so ein bisschen?
23,62.
23,
das war, weil ich gestern die Arme angegeben habe.
Ach, sehr gut.
23,62, also ich sage immer 24 Hektar.
Ja.
Von dem her, in Schützen und in Acker. In Schützen ist mehrheitlich Weißwein.
Ja.
Weil der Schützener Stein, also der Berg, wo bei uns die Weinernten wachsen, das Schöne ist im Burgenland. Wir können in alle vier Himmelsrichtungen pflanzen, weil der Schatten, der ist jetzt nicht unser Problem.
Ja, ja. Stimmt.
Wir sind zwar höher rauf, aber doch nicht so steil. Also bei uns besonders am Beginn des Rusterhügellands und die Erhebung, nicht nur die Lage Goldberg, auch die Erhebung Goldberg, das ist auch so benannt, ist der höchste Punkt des Rusterhügellands.
Ah,
das heißt, von dort geht's dann Richtung Schützen, Acker, Rust, Mörbisch, St. Margareten natürlich grenzt dann. Und nach Mörbisch kommt dann schon Ungarn, Förderakisch.
Ja.
Das heißt, diese zarte Hügelkette ist der Schützener Stein die höchste Erhebung. Und auf diese vier Himmelsrichtungen gibt es dreimal Kalkboden. Das ist fast alles mit Weißwein. Und einmal Schieferboden, das ist mit Rotwein.
Ja, Goldberg.
Und in Ockau ist fast alles Kalk und nahe dem See.
Ja.
Und dadurch ergibt sich dort Blaufränkisch.
Ja.
Weil die Hitze des Klimas, der pannonischen Ebene, der Winde, treffen eben auf eiskalte Boden.
Ja.
Und dafür, dass du einen guten Roden, also einen Blaufränkisch machen, kreieren oder ernten kannst, der was nach Blaufränkisch schmeckt und trotzdem auch ein Rotwein ist mit Energie, brauchst du halt Elemente aus Wärme, um ihn reif zu kriegen, eher spätreifend.
Ja.
Heutzutage tun wir sie viel leichter.
Ja.
Und etwas Kühles, damit es auch blaufränkischer bleibt.
Ja.
Und das hat in Schützen auch der Goldberg.
Ja.
Diese zwei Ortschaften sind für mich eigentlich total faszinierend. Und ich habe sogar noch zwei Grundstücke, die was in der Pflanze, Rheinmischer drauf. Aber die rosten auch ein bisschen an diesen Grundstücken. Die man durch dieses Erbrecht, was bei uns hier war, wir haben ja anders Erbrecht gehabt, aus der bayerischen Seite, diese Kleinparzellierungen.
Ja.
Ist es bei uns, machen wir, um eine Parzelle zusammenzukriegen, was du auch aussortieren kannst und nicht nur lesen, nicht nur ernten, sondern auch aussortieren, reicht dir meistens nicht nur ein Besitzer.
Ja.
Und bei 0,1 Hektar kann man sich vorstellen, wie lange es dauert.
Ja.
Dann 0,15 Hektar, bis du einen Hektar zusammenkriegst. Weil bei 0,15 Hektar kann auch noch zwei Leute kehren.
Ja.
Oder vier oder fünf. Und das ist ein langer Weg. Und dann hast du zwei Reihen, da eine Reihen.
Ja.
Und dann musst du entscheiden, okay, weil das, was ich jetzt auspflanze, das pflanze ich eigentlich schon für meine Nachfolger aus.
Ja.
Das
war
richtig gut, das sind 20 Jahre.
Ja.
Voll.
20 Jahre.
Ja,
das musst du bis zum gewissen Grad akzeptieren. Ne? Ja. Kommst gar nicht raus. Ist so.
Das ist halt so. Das ist der Lauf der Dinge. Deswegen sage ich immer, man ist kein Besitzer von Weingut, sondern man leitet es momentan.
Ja.
Bis zur nächsten Generation.
Ja, ist so.
Bist nur ein Behüter von dem Stickel in Wirklichkeit. Ja.
Genau. Also auch wenn die Zahlen zwar schön wirken, Im Verschuldungsgrad? Nein. Ja, genau.
Die roten
bis zur nächsten Station, dann zur Pension, wenn du dann unterstützend bist, gibst du alles wieder weiter. Von dem her.
Ja. Und so insgesamt von den Rebsorten her natürlich mit Fokus auf Blaufränkisch bei dir ganz, ganz klar im roten Bereich. Hast du irgendwelche anderen Sachen auch noch so ein bisschen, gell?
Mhm. Na, ich habe natürlich ich habe viel mehr gehabt.
Ja.
Ich habe einfach eins nach dem anderen. Ist halt aus unterschiedlichen Gründen einfach weggekommen.
Ja.
Die Cabernet Sauvignon haben wir früher gehabt, das habe ich leider aufhören müssen. Finde ich immer noch schade, weil mir hat es irgendwie gefallen, so alte Schule Bordeaux. Ja. Das ist so eine Kindheit, Jugendliche Erinnerung. an mich. Und das halt leider weg, aber mehr los übrig geblieben.
Mhm.
Momentan sind wir klimatisch einfach so cool, dass mir los passt. Wir
wissen. Ja.
Ich weiß, dass vielleicht nicht bis zur Pension mich begleiten wird.
Mhm.
Aber trotzdem genieße ich die Zeit gerade.
Ja, sicher.
Dann noch mal ein bisschen St. Laurent.
Ja. Ja.
Weil auf einer Riede eigentlich in Schützen der Steinweingarten am Guidberg trifft.
Mhm.
Das ist die Grenzriede.
Mhm.
Und dort haben wir St. Laurent hinpflanzt.
Mhm.
Und ja, ein bisschen an Chardonnay.
Mhm.
Weil Chardonnay und Pinot Blanc gibt es ja schon ewig in unserer Region.
Ja. Ja.
Seit dem 12. Jahrhundert. Mhm. So, seit waren die ersten Auspflanzungen bei uns. Und man hat sich erst richtig differenziert in die 90er,
80er. Das war ja lang.
Ja. Wobei Schützen wirklich, also alles, was ich dazu gekriegt habe, ist alles Weißburgunder von dem her.
Ja.
Und dann haben sie irgendwann meine Eltern Chardonnay gepflanzt in die 80er, von dem wir der Differenzierung.
Mhm.
Und die Weinberge auch natürlich, das liebe ich auch gerade sehr, aber da merke ich halt auch, der wird halt schneller reif. Ich bin noch blau, wer weiß, will für Zeit ich hab von dem her.
Mhm. Ja, stimmt schon.
Aber witzig, die 3, 4, 5 magischen Sorten, die was schon früher gegeben haben, sind nach wie vor gut.
Ja, sicher.
Du hast den Blaufränkisch, der ist zeitlos.
Sowieso.
Du hast den Weißburgunder, den Wölschriesling, der Laurent.
Ja.
Das sind alles so zeitlose, autotone Rebsorten.
Ja.
Das finde ich schon irgendwie cool.
Hat die Vermint jemals gekostet? Weißt du, sagst autotone Rebsorten fürs Burgenland?
Ja, Vermint würde ich nach wie vor sehr betrachten.
Mhm.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob er auf meine Weinberge hinpasst.
Ja.
Das ist das Einzige.
Mhm.
Von dem. Aber es ist, wenn es auf Vermint super ist, ist es ja super.
Ja, genau.
Voll. Kann man so durchaus mal wollen, ja. Und ich finde es erst am Beginn der Reise.
Ja.
Ich habe so viel Historik nicht da gewesen. Und Vermint, man weiß es, also die Pflanzungen natürlich waren es eher im süßen Bereich.
Ja,
ja.
Süß hat ja mehr Wertigkeit gehabt.
Mhm.
Ja. War teilweise viel mit dem Weinhandel zu tun.
Ja.
Der Weinhandel war natürlich auch stark von hebräischer Herkunft geprägt, was leider dann wir nichts mehr wissen. Einfach blöd.
Ja.
Bei dem. Und ich glaube, diese ganze Aufarbeitung, die ist eben gerade da oder für den Vorwind. Und ich beobachte es gerne. Also mich fasziniert die Sorten. Und nicht nur bei uns da, auch in anderen Gebieten. Also wenn ich an Großmichi oder so denke, in
Slowenien, Absolut
Weltklasse. Da war ein Magnums klar.
Ja.
Da war ein Magnums klar, so ist es.
Passiert immer wieder, ja.
Sehr schön. 24 Hektar gut aufgeteilt. Wo ist denn mehr? Ist ein Schützen mehr oder ist drüben mehr?
Das habe ich gestern nicht nachgeschaut. Aber ein klassischer Fall, Hälfte.
Ja.
Schätze ich einmal.
Also ungefähr das eingeschätzt.
Ja, und das ist ja, die Erweiterung ist ja nie nach dem Ziel, was der Kunde verlangt, sondern nach dem Ziel, welchen Boden wir zur Verfügung haben.
Ja, ja. Na klar.
Dem, das heißt, wenn wir gute Blaufränkischlok dazu kriegen und es dort kein Blaufränkisch gibt, dann jetzt angesetzt werden.
Ja.
Weil man findet schon einen Weg, bis das wieder druckt und alles, das dauert jede Zeit. Das sind schon wieder 5, 6 Jahre.
Ja. Cool. Und du hast so 2010 bis 2014 rundum angefangen, dann Richtung Bio zu arbeiten, gell?
Ja, meine Schwester hat eigentlich schon angefangen.
Müssen wir zuerst noch einen Schritt ein bisschen zurück machen,
nämlich
über diese Einstiegszeit von dir und auch von deiner Schwester gemeinsam. Wie war das?
Du bist die Villain-Origin-Story, sehr
gut. Ja, na sicher. Ich möchte schon einmal ein bisschen da einige, bevor wir in diese Richtung, wann ist das biologische Thema dazugekommen, wie war das zu Beginn, wie du dann wirklich vorher eingestiegen bist daheim, auch mit der Schwester gemeinsam. Wie habt ihr das euch aufgeteilt? Du hast gesagt, die Schwester hat ja da Doktorat irgendwer noch nebenbei gemacht, mehr oder weniger. Wie ist das alles gegangen? Was hat die für ein Doktorat überhaupt gemacht?
Ja, da müsste ich das nochmal fragen, ganz genau.
Also,
Grundlagenforschung, nein, Molekularbiologie.
Ja, genau.
Molekularbiologie, okay.
Das hast du mir zumindest beim letzten Mal erzählt, wie wir das studiert haben.
Molekularbiologie. Und
Okay, okay, spannend. Ja. Und wie war das, wie ihr beide dann quasi gemeinsam da daheim gearbeitet habt?
Ich wünschte, ihr könnt jetzt sagen, was die total
harmonisch, perfekt.
Nein, umgekehrt, wirklich harmonisch und perfekt.
Ah, wirklich? Ja.
Also es war nicht crazy und nix.
Cool.
Meine Schwester ist neu öder wie von dem her. Und ich bin ihr ewig dankbar, weil sie hat mir die Zeit zur Entwicklung gegeben.
Ja, super.
Bevor du halt da natürlich viel eine tust, weil du jünger bist, so dynamisch, du willst die Welt umreißen. Du
willst alles umreißen, ja.
Von dem her. Und da ist es schön gewesen, weil ich die Zeit zur Entwicklung gekriegt habe.
Mhm.
Und die Silvia hat auch unglaublich wichtige Schritte gesetzt. Also das Biologische, das war nicht nur meine Idee, das hat sie gestartet von dem her. Auch den Prozess, was der des Lernens, das waren so die ersten Bio- oder Biodünner, da war es jetzt 2006, 2007, was gestartet sind. Da war meine Schwester da, diese Revolution. Sie hat, sie, Forschung ist halt ihr Leben.
Ja.
Ich mein, wenn man Leiterberg anschaut, sie war, glaube ich, die erste oder zweite Opfer vom Leiterberg DRC. Sie haben ganz einen Entwurf und da überall dabei. Die Grund, also Terroir-Forschungsprojekt Burgenland, Silvia.
Stark.
Und das Ganze, also das hat man alles nicht gesehen, was weißt du, das hat sie eigentlich alles gemacht, weil natürlich im Betrieb nur Platz für alle war, sie zu entfalten.
Ja.
Cool.
Und auch wichtige Aspekte und das war schon was sehr Cooles. Also das war keineswegs, da muss ich ehrlich sagen, so das, ja, stilistisch hat es mir auch mit Diskussionen gegeben, aber nicht, das war nicht so, dass da jetzt ein paar Dorfburgund trifft.
Ja.
Sondern das war Feinheit, noch feiner, mehr Struktur, mehr Säure, also das war Millimeter.
Ja, klar.
Ja. Und meine Eltern sind sowieso so leidenschaftlich Landwirte, dass sie gerne einen Wein verkosten oder so. Aber an sich ist der Keller war für sie nicht wirklich relevant.
Mhm. Das heißt, die haben sie auch nicht eingemischt quasi?
Nein. Also vielleicht was anderes gekommen, wenn die Silvia nicht da gewesen wäre. Weiß ich auch nicht. Vielleicht war dann Vater-Sohn-Gefüge anders verlaufen. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich denke mir immer, weißt du, in all diesen Lebenssituationen, also ich darf mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe immer meinen Freiraum gekriegt und klar, muss ich durchsetzen, das muss der Lerner.
Sicher.
Das ist noch wichtig, aber meine Eltern waren auch immer so offen, dass sie gesagt haben, wir haben es zwar 20 Jahre probiert, aber es heißt ja nicht, dass es heutzutage genauso schlecht ist. Also probier es und find den Weg und alles, was eigentlich Innovation ist, ist wichtig gewesen. Tradition ist nie ein Punkt zum Ausrosten gewesen, sondern nur die Basis.
Ja.
Weingartenflächen, da sind wir eher sehr traditionell, dass wir die beibehalten.
Ja,
wenn da kommt was dazu, aber sollten wir es weg.
Ja, gut, das ist immer ein guter Move. Ja. Die wären ja nicht schlecht. Ja,
genau.
Aber cool, dass das, dieses Innovationsthema und dieses Neues ausprobieren auch von Anfang an so als was Grundpositives gesehen wird, weil das war ja gerade bei dieser Generation schon oft mehr auf Sicherheit behaftet und mehr auf ja, nichts verändern. Ne? Also das ist schon cool, dass du gesagt hast, mir passt, macht's, ändert's, gehen wir.
Ja, ne, meine Eltern sind ja nur dadurch, dass sie einen eigenen Weg gegangen sind.
Ja,
stimmt. Und ich glaube, das machen und dann waren so glücklich drüber und einfach so frei und sie haben viel gearbeitet, wirklich viel.
Also,
da müssen wir, ich bin schon ich war ganz überrascht, wenn ich mit der Schule angefangen habe, war ich überrascht, dass es Sonntag kein Arbeitstag ist.
Mm.
Also das war für mich, das also überhaupt, weil Samstag, Sonntag war aber eine Hofkundenzeit.
Ja.
Also das war dann dazu, Sinn, aber mich hat es auch nicht gestört. Ich meine, ich war ja ein Bub, habe ich meins gemacht. Von dem, also es war jetzt nicht so, und ich kann mich erinnern, auf 5 Stunden in der Nacht, wo sie im Kühler gearbeitet haben, wir am Tag waren sie im Weinjahr dann sowas. Also sie haben richtig viel gearbeitet. Also das heutzutage, wenn einer sagt, naja, diese halbe Stunde oder Stunde, ich muss mir es immer ein bisschen verkneifen, muss ich auch gestehen, obwohl ich verstehe, dass das einfach der Zahn der Zeit ist.
Ja.
Aber wir leben ja nicht, wir arbeiten ja nicht am Beruf, sondern wir haben sie für ein Leben entschieden.
Ja.
Und dieses Leben ist so aufregend, dass einfach die Zeit verfliegt. Mhm. Ja, so wie es heute war, wird es kommen sein. Aber ich war das schon wieder um. Also da muss man schon schauen.
Ja,
man muss schon schauen, dass man sich auch, also für mich ist eigentlich Familie und Weingut die zwei Elemente in meinem Leben.
Ja.
In erster Linie Familie natürlich und Weingut, aber das geht eh Hand in Hand. Von dem mal da mehr und mal da mehr. Das ist halt so.
Ja, ja.
Aber das würde ich nicht einmal separieren, sondern.
Ja, ich meine, du wohnst da, wo du arbeitest oder wo du halt den Rest der Zeit auch verbringst. Also das ist sowieso, ist, immer wenn du in einer Landwirtschaft aufwachst, immer wenn du in einer Landwirtschaft lebst, dann, wie du gerade so schön gesagt hast, du hast dich für ein Leben entschieden. Nicht für einen Beruf, sondern für ein ganzes Leben mit allem rundum und allem, was da dazu gehört. Aber ich hoffe, dass Sonntag ja nicht Kundentage sind für dich.
Nein, die haben meine Eltern dann auch schon aufgehört, im 99, der Papa einen Unfall gehabt hat.
Ja.
Also die haben dann Sonntag schon zugesperrt, das war dann jeder Familientag oder so.
Ja.
Und ja, heutzutage kann man es eh frei einteilen. Ja, von dem her kann man sich sagen, was man halt lieber hat. Und
ja,
man kann es sich auch dank meinen Eltern, weil sie so fleißig waren, auch leisten, hochwertige Mitarbeiter zu haben.
Ja. Ja,
was an Höfen im Weingarten, wo nicht alles nur an einer Hand hängt,
ja,
sondern in jedem Bereich eine verantwortliche Person ist,
ja,
die was schaut, dass es uns allen gemeinsam gut geht.
Ja.
Also wir sind ja da im Betrieb, sind ja keine Mitarbeiter, also wir Familie. Mhm. Also das sind ja schon viele, viele Jahre oder auch Jahrzehnte,
ja,
mit uns mit. Also die haben mich aufgewachsen, gesehen, genauso ist es da halt umgekehrt gewesen, als im Betrieb angefangen haben.
Ja.
Und sowas, die wachsen einfach mit.
Na sicher. Das ist ja die schönste Möglichkeit. Ja.
Habt ihr jetzt überhaupt nur ab Hof in irgendeiner Form verkauft? Nicht wirklich, gell?
Nein, eher sehr reduziert. Also ich liebe Verkostungen zu machen, natürlich. Das gefällt mir schon sehr gut.
Ja.
Aber ich habe mich irgendwann entscheiden müssen, wie weit ich abrufe, weil in meinem Perfektionismus muss das dann auch, wenn du sagst, du musst da pro Verkauf richtig, dann muss er wer da sein.
Ja, ja,
und da musst du ein Gebiet dafür haben, das, was er mit ist. Da bewundere ich manche Kolleginnen und Kollegen in manchen Gebieten auch, die was ja wirklich super aktiv sind und so fleißig in der Sache. Und in Schützengebirge, da verirrt man sich nicht so schnell.
Ja,
also
ja,
das ist nicht ist so, dass man da fährt man entweder zu uns her,
ja,
oder wir haben ein super Restaurant in der Ortschaft, der Downcover. Oder aber sonst fährt man eigentlich weiter, näher zum See zu.
Ja.
Das heißt, so klassische Laufkundschaft haben wir nicht und das auch die anderen Personen sind mehr als willkommen. Also ich freue mich natürlich. Ich hoffe, dass ich immer Zeit habe. Das ist das Einzige, weil natürlich meine Leidenschaft, Weinbau, Köhler und sowas, das ist halt alles eh schon so viel Zeit in Anspruch.
Ja,
aber meistens schafft man es schon. Ohne Probleme.
Das stimmt, den Schützen hast du wirklich nicht so viel Laufkundschaft.
Nein, da brauchst du nicht warten. Also da fährt keiner vorbei durch Zufall. Selbst wenn wir knapp drauf waren, haben wir schnell Umfahrung gebaut.
Genau.
Mit so einer nicht mehr kommt.
Zur Sicherheit, ja.
Kommen wir nochmal zu diesem ganzen Bio-Thema zurück, weil mir das schon sehr interessiert. Das heißt, deine Schwester hat da schon quasi die Anfänger bis zum gewissen Grad ein bisschen gesetzt gehabt. Wie war das dann die ersten Jahre? Wie ist es euch damit gegangen? Und ab wann habt ihr dann gesagt, okay, Zertifizierung, jetzt ist es soweit?
Gut, für uns war Bio nicht so eine große Umstellung, weil wir sowieso ohne Herbizid und Pestizid gearbeitet haben.
Okay.
Das heißt, die Unterstocksbearbeitung war umgestellt. Das einzige Bedenken war, zur damaligen Zeit war es wesentlich feuchter. Und die Gerätschaften des Pflanzenschutzes waren noch nicht so da. Also wir haben es nicht geschafft, die ganze Fläche auf Bio umzustellen. Und uns auch nicht leisten können.
Ja.
Das heißt, wir hätten einfach das Dreifache an Traktoren
und
Pflanzenschutzmaßnahmen kaufen müssten. Und einfach auch wahnsinnig viel fahren, weil die Technik einfach nicht danach war.
Ja.
Und es waren die Biozulassungen auch nicht da.
Ja.
Daher haben wir eigentlich angefangen, meine Schwester, mit der Hälfte der Flächen.
Mhm.
Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Weingarten, der wurde, genau, zwar vier pflanzt, der ist nur Bio. Da war nie was anderes. Das war der erste Weingarten. Er hat die Silvia gepflanzt damals und vom Anfang auch Bio. Noch nie was anderes gehabt. Und das, also das war schon die Hälfte der Fläche und erst dann wird die ganzen Biozulassungen für die, gibt es ja heutzutage noch Pflanzenschutzmittel, Lobby gegen Lobby, Zulassung.
Ja, ja.
Das war früher ganz extrem.
Ja.
Dem her, da war auf heute, auf morgen alles Mögliche verboten. Und erst wie das dann wirklich fixiert war, und ich sage einmal, ich glaube 2011 habe ich dann angestellt oder 2012, da müssen die genau nochmal nachschauen,
wo
wir dann den ganzen Zertifizierungsprozess auf uns genommen haben. Weil es ist natürlich Arbeit, wenn du drin bist, sagst du, ne, eh wurscht, weil gehört zu meinem täglichen Bedarf dazu.
Ja.
Aber gerade damals, die Bürokratisierung war noch nicht so hoch.
Mm.
Du hast eigentlich wirklich Weinbauer sein können.
Ja.
Und kein Bürofacharbeiter.
Ja. Und dann spürst du halt jeden Schritt, den du zusätzlich noch machen musst, viel mehr, als wie wenn du dem schon seit 10 Jahren machst, dann fällt es dir gar nicht mehr auf.
Dann fällt es nicht mehr auf. Ja. Dann ist einfach Automatisierung.
Dann sagst du, ja sicher, da muss ich noch einen Hagel draufhauen und dort muss ich noch was anschicken oder sonst was. Aber
Nein, und heutzutage, wie gesagt, mit den Systemen, ich denke mal, von den ganzen Automatisierungssystemen, der Rückverfolgbarkeit. Einerseits wird es mehr, andererseits wird es wieder leichter, dann wird es wieder mehr, dann wird es wieder leichter. Von den Köhlerbircheln angefangen und alles, das ist heutzutage extrem bequem.
Ja. Ja.
Aber früher war es auch bequem, wenn wir es nicht gehabt haben und auch nicht braucht haben.
Ja, klar.
Also, jetzt haben wir es braucht, jetzt haben wir es, jetzt zahlen wir es, jetzt ist es auch bequem, aber wir sind einmal ohne und dem auch ausgekommen. Auch ohne E-Mails.
Und das ist auch gegangen,
Ja.
Das kann man sich jetzt immer nicht mehr vorstellen, dass das irgendwann einmal was gegangen ist.
Die Kommunikation ändert sich einfach. Dafür brauchst du kein Haustelefon mehr.
Ja, genau.
Ich habe jetzt nachgeschaut, es ruft ja kein Mensch mehr am Haustelefon an.
Habt ihr noch Festnetz?
Ja, sicher, aus Prinzip. Meine Leitung besteht. Während dem Umbau, ganze Umbau lang habe ich die Leitung betrachtet und umgesteckt. Ah. Damit die Joda halten bleibt. Jeder Baggerfahrer hat es mir nicht mehr wollen. Ja, nein, klar. Niemals mein Telefon
leitet. Wir sind es nicht mehr gewohnt, dass du aufpassen müsst.
Ja, genau. Wenn es kein Strom ist, ist es falsch. Ja,
genau. Braucht eh keiner mehr, zack. Ja.
Jetzt ist es so, dass man bei dir, und du hast mal so ein bisschen erzählt beim letzten Mal, wenn wir geredet haben, 2022 war das im Übrigen, also ist schon fast 4 Jahre her jetzt, ja, dass wir das letzte Mal telefoniert haben. Und auch damals war mein Gesamteindruck so, dass du quasi oder dass ihr als Family und dann du immer schon so ein bisschen gewusst habt, wofür steht ihr, was ist bei euch wichtig, woran wollen wir arbeiten und das alles sehr kontinuierlich durchgezogen habt. Mhm. Und jetzt sehe ich dann aber wieder so Projekte, wie den Welsh da. Und erst dann checkt man wieder, wie viel da im Untergrund quasi rennt. Mich würde es voll interessieren, wie hast du da Entwicklung gesehen von dir selber als Winzer, wie du eingestiegen bist, bis jetzt? Also was hat sich da, wie war es am Anfang für dich? Hast du am Anfang irgendwie das Gefühl gehabt, ich will jetzt was ändern, ich will an der Stilistik was ändern, ich will da jetzt wirklich grob was umreißen? Oder war es für dich immer klar, mir gefällt der Weg, wo wir jetzt schon sind und den müssen wir jetzt irgendwie weiterführen, so wie das für mich passt? Wie war das damals?
Nein. Bevor, wenn das Trinkverhalten ändert sich ja. Das Klima ändert sich, der Mensch ändert sich, der Kunde ändert sich.
Ja.
Und diese Veränderung ist gut, weil die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Es bleibt nie, wie es ist. Mhm. Weil das war immer das Sicherste. Richtig. Aber das eine bringt dich halt mehr zum Loch, die Veränderung. Ja. Und kaum ich irgendwie in Betrieb gekommen bin, war natürlich die Welle der kleineren Fässer. Mhm. Noch im Gange.
Ja.
Das waren zwar die ersten Schritte, dass man halt 2 Jahre gebraucht, 3 Jahre gebraucht, bei Rick genommen hat. Mhm. Aber dann hat man gemerkt, das ist eigentlich nicht mehr so gut, dass er auszahlt.
Ja.
Und parallel hat man halt auch gemerkt, dass es wärmer wird.
Mhm.
Das heißt, die Jahrgänge an reifen Trauben wird mehr und mehr.
Ja.
Wenn man jetzt die 90er Jahre anschaut, ja, da reden jeder über 97, 1994, 94. Ja, da sind wir bei 3.
Yeah.
Mhm. Dann reden wir von 2000, 2003, 2006, 2007, 2009. Man merkt schon, sie werden mehr.
Yeah.
Damals war Qualität immer Wärme.
Mhm.
Das war einfach wärmerer Jahrgang, qualitativer Jahrgang.
Ja.
Und wir in Betrieb kommen, haben wir schon gemerkt, dass die Fassform wir nicht mehr nur oxidieren müssen.
Ja.
Weil dafür war das kleine Fass da. Es hat die Weine reifer gemacht in Trinkbarkeit. Mhm. Sondern dass wir auch ein bisschen fruchtschützender sein müssen. Mhm. Und das waren die Schritte der 500-Liter-Fässer, wenn sie wieder zurückkommen sind im Betrieb. Sie waren ja eh schon da.
Mhm.
Sie waren ja eigentlich, wenn ich heutzutage in meinen Kühler schaue, ich meine, wenn ich ein bisschen links und rechts traue, ist es eigentlich eh so, wie es beim Großvater.
Mhm.
Ja. Aber viel ist nicht mehr um. Mhm. Das heißt, 500-Liter-Fässer und größer. Das war so der erste Schritt. Man hat auch gemerkt, ich bin ja damals von Argentinien heimgekommen und ich habe gemerkt, dass Extraktion für uns nie ein Zeichen der Qualität sein kann.
Mhm.
Weil für Kraft gibt es andere Länder, die machen das leichter, schneller, billiger, viel mehr Höhe halt.
Sowieso,
Das heißt, nur Finesse kann siegen. Das heißt, auch die Extraktion, der Schritt da, der bewusste Schritt ein bisschen zurück. Lieber zu kurz auf der Maische als zu lang.
Ja.
Ja.
Weil die Perfektion, ja, jeder redet von Perfektion, aber es sind individuelle Entscheidungen.
Richtig.
Das heißt, ich muss mir in dem Moment entscheiden, lieber kürzer, lieber länger oder passt 10 Grad, aber ist tendenziell eher kürzer.
Ja.
Ich denke mir, da gibt es so viele Dinge, die was man verändert. Der Rebschnitt, Zopfenrebschnitt. Alle haben es mir erklärt, Blaufränkisch auf Zopfen geht nicht, kein, der trockt nichts. Ich denke mir, na gut, mein Papa hat auch nicht gehört, was die anderen gesagt haben.
Ja. Das ist schon ein gutes
also
Vorbild.
Machen
wir
es durch, fertig. Ja. Und haben wir die ersten Reihen probiert. Wir haben konstantere Trauben gekriegt, dickere Schale, mehr Tiefe in der Aromatik. Es trockt nicht viel.
Ja.
Aber ich wollte eh nicht
viel. Du wolltest eh nicht viel haben. Ja.
Das heißt, ich muss weniger abschneiden. Da sparen wir sogar noch Geld. Noch
besser.
Ja. Das heißt, also diese ganzen kleinen Nuancen, du bist immer ein Weg der Veränderung, weil sie einfach alles um dich verändert.
Mhm.
Wein, ich denke mal, natürlich, mein erster Wein, was ich mir gekauft habe, war ein kalifornischer Wein, das war 99.
Ja.
Da war es mit 18 Jahren Oshie Vineyards.
Mhm.
Das habe ich unbedingt hoben essen, weißt du, das war damals einfach ein kräftiger Wein.
Ja.
Und wenn du denkst, keine Ahnung, wie das heutzutage schmeckt.
Ja,
also
ja.
Kann sein, dass sich das auch verändert hat. Aber also den Stilistik von damals würde ich heutzutage nicht mehr trinken.
Ja,
sicher.
Von damals. Das war mir nicht mehr meins. Und genauso hat sich das einfach gehen wir. Ich glaube, dafür muss man nicht modern sein. Man geht einfach mit der Veränderung.
Ja.
Von dem her.
Du musst trotzdem eine Offenheit haben. Ja. Das ist die, offensichtlich hast, ja.
Also es gibt immer wieder was Neues und es ist was Spannendes zum Probieren. Mhm. Und wie weit das dann das Kulturgut Wein oder das Bild des Künstlers verändert, das obliegt jeder Kunde zu. Ja, der sagt es dir, ob es ihm wert ist oder nicht. Das
ja,
ist
richtig. Stimmt.
Der ist da eigentlich die wichtigste Instanz der Qualitätsbeurteilung. Mhm. Kein anderer. Das ist der Kunde. Den Kaffee oder Kaffee nicht.
Richtig. Das Feedback kriegst du relativ direkt.
Ja, ja, und sagt da gleich, wie es beim zweiten Mal ausschauen wird.
Das stimmt, ja.
Ja. Ich kann mich erinnern, bei uns ist ja, wenn du im Export tätig bist, dann hast du nicht viel Möglichkeiten der Kommunikation.
Ja.
Du kannst dir nicht erlauben, etwas auf die Flasche zu füllen, wo du dir unsicher bist.
Mhm.
Und vor allem ganz wichtig ist, bei uns steht ja keine Marke um. Das ist ja mein Nachnummer.
Ja.
Das ist ja was ganz anderes, weil das ist ja nicht Gucci oder sowas mit dem CEO, sondern das ist Brilla.
Mhm.
Das ist generationenübergreifend, das heißt. Und das in Verbindung natürlich dazu, dass du weißt, wenn in, keine Ahnung, irgendwo auf der Welt wer deinen Wein trinkt und du drauf sagst, naja, in dem Jahrgang war es nicht leicht, aber dafür ist er super, so interessiert das dem sicher nicht.
Mhm.
Und zweitens, du kannst es immer nicht sagen.
Yep.
Das heißt, fühlen und gar nicht. Bevor du unsicher bist, dass du umfühlst.
Ja.
Also gibt es bei uns, machen wir weniger Wein und machen wir mehr Wein. Aber mittlerweile schneidet man sich schon alles draußen im Stock. Wir probieren es ja nicht mehr in Kohle, wir wissen ja schon, was draus wird.
Ja.
Das heißt, dann gibt es halt weniger Wein zur Verfügung. Da ist man halt leiser als Weinbauer.
Ja.
Und dann
kann
man wieder lauter werden, wenn es mehr Wein gibt.
Ja. Gut, stimmt. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie viel Wein du tatsächlich zu verkaufen hast. Ne? Also wenn du mal einen Jahrgang hast, wo einfach nicht so viel geht, dann musst du nicht so viel verkaufen, dann musst du nicht so viel schreien.
Ja, richtig, ja.
Wie viel ist denn bei euch Export und wie viel bleibt in Österreich?
Ah, das habe ich erst vor einer Woche noch geschaut.
Perfekt.
Gut, dass du die Jahreszeit da seid, weil da zahlen wir die ganzen zwei nach.
Ja, ja.
Wir haben jetzt 68% haben wir Export gehabt. Mhm.
Das ist auch richtig viel.
Mhm. Normalerweise habe ich immer gesagt, Hefte bremsen wir,
ja.
Weil ich ein stolzer Weinbauer bin und ich gerne meine Weine auf der Karte sehe.
Ja, ja.
Aber das verrennt sich dann so schnell.
Ja.
Und es sind ja, meine Importeure sind ja ungefähr, ich sage immer vom Importeur, ein Importeur muss so ähnlich groß sein wie dein Betrieb selbst.
Mhm.
Dann passt er. Natürlich, wenn du wachsen willst, brauchst du einen größeren. Wenn du schrumpfen willst, brauchst du einen kleinen.
Ja.
Und der Größe. Und dadurch sind sie auch leidenschaftliche Weinfreaks. Also, nehmen wir sonst einen Rotwein auf Österreich, auf einer Karten eines, keine Ahnung, chinesischen Importeurs.
Ja.
Oder immer, also das sind Weinfreaks.
Ja, ja, wenn es dann nur um die Menge geht,
miteinander,
kannst du das nicht machen. Ja.
Und parallel dazu darf man sie nicht unterschätzen auch. Wir haben konstant reife, cool Climate Rotweine.
Ja,
die gibt es ganz, ganz selten auf der Welt. Die muss Frucht und Würze verbinden.
Ja.
Das ist schon und Geheimnis haben wir noch.
Ja.
Ja,
das
ja.
heißt, in der Speerspitze ganz besonders sind wir unglaublich günstig.
Mhm. Ja, ja, voll.
Das
auch
ist
wenn
richtig.
Du Flaschen 70 Euro verlangst oder 50 Euro oder
ja,
so.
Ja.
Aber für die Qualität denkt, weltweit ist das nicht mehr teuer.
Stö, blaufränkisch gegen alles andere auf höchstem Niveau der Welt her.
Ja.
Für blaufränkisch im höchsten Niveau zahlst irgendwo 70, von mir aus 90 Euro irgendwo einmal. Das ist aber schon absolutes Maximum.
Ja, recht viel mehr Sachen.
Und alles, was da nur daneben stehen, hinstellen willst, bist schon bei 300, 400, 500 Euro Minimum.
Ja.
Ja. Da geht es erst los.
Ja,
in
genau.
In der Speerspitze.
Ja.
Richtig.
Das
richtig.
So ist es.
Ja.
Also da ist Österreich extrem. Da können wir, und das ist so ein Geheimnis weltweit, was jetzt natürlich lauter und lauter wird.
Ja.
Richtig.
Aber ich glaube auch, wir Österreicher, das sehe ich ja, wir sind schon eine Landwirte.
Mhm.
Wir sind jetzt keine Marketing-Experten. Das könnten, glaube ich, viel mehr für einen Wein verlangen.
Ja.
Sie tun es aber nicht. Aber wenn du das anschaust, es geht ihnen trotzdem nicht schlecht.
Ja.
Sie essen und trinken. Sie hackeln halt viel selber.
Ja.
Das ist halt nicht, sie haben halt nicht die 94. Reinigungskraft oder sowas.
Das stimmt schon.
Richtig.
Sie sind sich halt so nicht geschaut.
Genau.
Ja.
Aber am Schluss lachen wir.
Ja, ich glaube, das ist schon eine sehr gute Tugend.
Und wenn wir essen gehen, sind wir sowieso Könige. Also da ist
es schon
geschaffen. Das ist ein Ausnahmezustand.
So muss es aber sein.
Das ist was anderes. Was kostet die Welt?
Ja. Was du damit? Ja. Es muss wieder aussehen.
Wir müssen Sekunden sagen, wie man leben sollte.
Ja, so. Genau. Das stimmt. Das ist die Vorbildfunktion quasi.
Der Hans-Martin selber, der Freund von mir, oder von Schlögl-Willi, hat das auch oft immer gesagt.
Mhm.
Wir leben weit über unseren Verhältnissen, aber noch immer nicht standardsgemäß.
Sehr schön.
Ja. Na, was mich noch interessieren würde, weil du hast es vorher schon so ein bisschen angeschnitten, weil du gesagt hast, ja, du musst noch Weingärten auspflanzen, aber die pflanzen nicht mehr für dich aus, sondern für die nächste Generation quasi, da was nachkommt. Wie schaut es aus mit der nächsten Generation?
Ah, ja, ich habe 3 Buben von dem, aber das ist ja wurscht, ich hätte 3 Mädel haben können. Das ist egal von dem her. Aber du siehst in allen irgendwie ja, das Sehen, dass es mir gut geht. Dass ich Spaß dran habe.
Ja.
Ich kann mich jetzt erinnern, jetzt noch die Heiligen Drei Könige, sagen wir mal, ich weiß nicht, ist der 6., 7.
Ja.
So wechsle ich immer. Der erste Tag in der Schule.
Ja.
Wir sind ja früher beim Frühstück gesessen und ich habe gelacht, wenn Huschpferd und alle. Sagen sie, warum freust du denn da so? Weil alle zu wieder mal in der Schule gemessen. Ich dann endlich wieder Vollgas hackeln. Natürlich genieße ich genauso den Urlaub wie die Arbeit.
Ja, ja.
Ja.
Ich mag beides halt.
Ja.
Und die Buben, glaube ich, die sehen das. Wie sie sich entscheiden, das ist eh. Und sie sagen immer, übernehmen muss keiner. Das haben sie mir meine Eltern auch gesagt.
Ja.
Und bevor wer übernimmt aus Qual, dann verkaufen wir es.
Ja.
Ja.
Dann war es halt eine coole Zeit, was wir gekauft haben. Aber das ist eine Lebenseinstellung. Das kannst du nicht nebenbei machen und da kannst du auch nicht nach einer gewissen Stunde X oder so vorgehen, sondern wenn es dir ins Sinne kommt. Auch wenn du so wirkst, als würdest du nichts tun, so denkst du, mach mal über Dinge noch,
die
dich beschäftigen.
Ja, du kannst das nicht einfach nur als Arbeit machen. Du kannst nicht sagen, ja passt, das ist halt mein Hocken und passt schon. Dafür geht es sich nicht aus, weil dafür investierst du viel zu viel Zeit und viel zu viel Energie. Das wird sich nie dafür stehen. Du musst das Leidenschaft machen.
Ja, du kannst eine Leidenschaft, weil du investierst in Sachen, die was ja eigentlich, also Betriebswirt wird das sagen, das ist nicht effizient, das ist nicht effizient.
Ja.
Für was brauche ich die neue Pumpe?
Ja.
Ich habe mir, was jetzt Weihnachten letztes Jahr selber eine neue Pumpe geschenkt für mich. First of all, I want to thank me. Von dem wird natürlich total, brauchst du nicht, aber ich war vorher gut, ja, ich brauche es, weil ich dadurch vielleicht auf Ideen komme, was besser zu machen. Das ist einfach die Ideenfindung. Die gibt mir die Zeit.
Ja.
Die Zeit, über Dinge nachzudenken. Die Zeit, wo der automatisiert rennt, auf dem schonendsten Art und Weise, gibt es mir meine Zeit.
Sicher.
Und Zeit vergeuden wir ja nicht, sondern wir nützen sie auch zum Denken. Zum Entwickeln.
Wie alt sind die Kids jetzt?
10, 11 und 18.
18 ist der älteste?
Vor der Matura halt.
Also
nächstes Jahr.
Nicht schlecht.
Ganz unterschiedliche Charaktere, aber jeder für sich. Meine Frau ist einfach ein Wahnsinn, was das gemacht hat. Die macht es mit so einer Ruhe und alles. Also das ist wirklich ein Traum. Und ich sage immer, sagt immer, Mensch, das, wie hast du das gesehen? Dann gar nichts, ein Klick brauchst du auch.
Ja, sicher.
Ich sage immer, ich habe genau mal was fest ist, was gescheit ist, der hat noch nicht geschaut. Aber grundsätzlich was fest.
Und wie wir damals 22 telefoniert haben, wir zwei, hast gesagt, du willst eigentlich ein bisschen Flaschenlager einrichten. Du musst eigentlich ein bisschen mehr zurückbehalten. Ist das passiert? Weil du warst dann nicht sicher, ob es passieren wird.
Ja, ich habe dann wirklich im 22er Reifelager
gemacht.
Und habe angefangen, weil meine Importeure natürlich immer mehr nach reifere Sachen fragen. Und wir einen gesunden Mix halt brauchen. Der reifer, der jünger. Und dieses Jahr wird es ergeben, ein 10-Jahres-Release von Blaufränkisch.
Nice.
Also 10 Jahre später eine Holzkiste mit 3 Goldberg, 3 Mariendal.
16, ne?
16, genau.
Das darf ich schon nehmen.
Ist der Beginn.
Ist notiert,
dann
was?
17, 18, 19, 20 und immer so weiterführend. Das heißt, dieses reife Lager wirklich
Kaffen,
aufzubauen.
Sehr schön.
Passt.
Was Sinn macht halt. Also es gibt so verschiedene Ansätze. Man sagt, meine Mitte zum Beispiel der Weine, das ist vielleicht sogar ein Holzfässern oder Stahltanks länger zu reifen. Vielleicht ist das besser.
Ja.
Man muss ja nicht in der Flasche reifen.
Ja.
Alles. Weil die feinsten Blaufränkisch ist die Flasche besser. Das habe ich auch festgestellt. Alles andere eine Spur Veränderung beibringt. Und du kannst dadurch in der Fruchtendkomplexität, in diesen feinen Nuancen, wo wir arbeiten, vielleicht sogar was verlieren. Das würde ich nicht riskieren. Da reife es in der Flasche einfach.
Aber das Gefühl wäre auch immer, wenn du eine Flaschen Blaufränkisch, wirklich geilen Blaufränkisch aufreißt, der in der Flasche super gereift ist, ist immer geiler als irgendwas, was einfach länger irgendwo Fass, Stahltank, sonst was noch blim ist, weil es halt einfach komplexer bleibt, gefühlt.
Und sonst, was hast du vor die nächsten Jahre? Gibt es irgendwelche Projekte? Du hast schon ein bisschen von Auspflanzen geredet, das du noch machen willst.
Ja, da gibt es so viele.
Nein, ich muss mir immer, Januar,
Februar ist immer die Zeit, wo ich meine Gedanken sortiere.
Ja.
Genau. Wo würde ich heuer wirklich investieren? Weil natürlich, weißt du, wir hätten ja eine Wending Story, was du anfängst.
Ja,
was
sicher.
Nicht anfängst. Und immer. Aber es gibt schon gewisse Schritte für uns im Weingarten, die ich meine, die Humusverarbeitung und das alles passt super.
Ja.
Da geht man wirklich die Puste aus, was ich verbessern soll. In die Rebschnittänderung, das heißt, werden wir jetzt schon langsam in die Endphase.
Ja.
Das heißt, die letzten Weinberge, die Rebschnittveränderungen oder die Neupflanzungen. Mhm. Und dann kommen wir schon die neuen Grundstücke im Weingarten dazu. Von dem, das heißt, den noch zu pflanzen auf jeden Fall, das war wichtig. Das, so, das dauert eh noch 4-5 Jahre
ja.
von dem Ganzen, bis du das hast. Ich hätte gern Begrünungen nochmal, komplette Bearbeit, das muss besser gehen. Mhm. Weil was bei uns so Drucker ist, natürlich Begrünungen irrsinnig schwer in der Haltung.
Ja.
Mhm. Wenn du das pflanzt, wie du das pflanzt, welche, wirklich welche Begrünungen. Und manchmal bleibst du noch ein Jahr, weil dann kommt gleich wieder der Rosen.
Ja.
Mhm. Dem. Also da gibt es noch viel zum tun in Begrünungen. Im Keller, glaube ich, könnte man die Vergärungen noch ein bisschen perfektionieren. Mhm. Von dem her, das ist einfach durch die offenen Vergärungen. Ich hätte sogar nochmal, weiß ich nicht, ich bin anders, glaub ich, der Letzte, was noch neue Edelschalldanks, ich verkaufe schon wieder welche, aber bestimmt andere, zum Vergären. Weil die Geburt von Wein liebe ich einfach in dieser sauberen, neutralen Art.
Ja.
Von dem her. Und der wird da ein paar weg und da bin ich, also wie gesagt, das hat ja eine Never-Ending-Story bei mir.
Ja. Sehr gut.
Auspflanzen. Was wirst du auspflanzen?
Blaufränkisch.
Schon blaufränkisch.
Also die Grund, der Grund und Boden, was ist in Ocker.
Ja.
Und das ist für blaufränkisch. Da habe ich auch, muss ich sagen, die haben wir ausgesucht, die Lager für blaufränkisch.
Für blaufränkisch.
Ja, super.
Dem, sehr schön.
Für Rotwein. Und dadurch kann es nur blaufränkisch
sein. Ja, logisch.
Das bin ich, weil ich so eingestiegen bin. Es gibt natürlich andere Sorten auch.
Ja. Es reicht schon blaufränkisch.
Ja. Wir nehmen den blaufränkisch.
Aber es würde andere auch geben.
Kann ja wer andere auch. Trinken dann.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, das habe ich gesagt.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für den Ausblick
und
die Einblicke. Sehr, sehr spannend.
Nur gern.
Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte aufpassen, dass die Weintipps nicht uns beide gleichzeitig sendet, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns auch gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.